Hallo und herzlich willkommen zum Jung und Naiv Wirtschaftsbriefing vom 13. Januar 2025. Das Wirtschaftsbriefing ist zurück aus der Weihnachtspause. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet, hattet besinnliche Weihnachtstage und freut euch drauf, mit mir, Maurice Höfgen, mal wieder durch die Wirtschaftsthemen der Woche zu steigen. Diese Woche machen wir mal einen größeren Rückklapp bei der Pause, nehmen wir die letzten zwei Wochen mit rein. Bevor wir allerdings reinstarten in die Nachrichtenlage, noch organisatorische Hinweise. Und zwar Kalender zücken. Am Dienstag ist Birgit Mahnkopf zu Gast bei Thilo zum Interview. Politikwissenschaftlerin. Es geht unter anderem um das heiße Thema grünes Wachstum. Und am Donnerstag, sehr passend dazu, der Klimawissenschaftler Mojib Latif. Also ihr seht, viel los bei Jung und Naiv. All diese Formate, ob die Interviews, das Wirtschaftsbriefing, das Präsentsein in den Pressekonferenzen ist natürlich nur möglich dank eurer Unterstützung. Wenn ihr Jung und Naiv unterstützen wollt, seht ihr unten in der Videobeschreibung oder jetzt gleich hier im Bildschirm eingeblendet, wie das funktioniert. Bei finanzieller Unterstützung ab 20 Euro werdet ihr namentlich im Abspann verewigt. Wer weniger als 20 Euro gibt, auch da ist der Dank des ganzen jungen Naiv-Teams natürlich da. Auch das funktioniert. Man kann auch mehr als 20 Euro geben und dazu schreiben, dass man namentlich nicht im Abspann erwähnt werden möchte. Auch da gibt es immer wieder Leute, die das machen wollen. Alles möglich, alles völlig okay. Wir sind euch dankbar, dass ihr das für uns, für euch hier möglich macht. Und damit habe ich noch eine Sache anzukündigen. Und zwar, vielleicht hat es der ein oder andere, der sonst live einschaltet, schon gemerkt, das hier ist jetzt kein Livestream, sondern eine Premiere. Die ist also vorab aufgenommen. Das ermöglicht mir ein bisschen mehr Flexibilität in der Produktion. Und da der überwiegende Teil von euch sowieso erst später zuhört und einschaltet, ist, glaube ich, der Unterschied gar nicht so groß. Ihr könnt weiterhin im Chat während des Livestreams diskutieren und euch dazu austauschen. Das ist sehr gern gesehen. Einzige Änderung, heute mal keine Zuschauerfragen, aber ab nächster Woche dann natürlich schon wieder. Und zwar 5 Fragen, die ihr unter dieses Video hier stellt, wähle ich im Vorhinein aus und packe sie dann in den Zuschauerteil. Ja, soweit das Organisatorische und jetzt würde ich sagen, wir verlieren keine Zeit mehr und starten gleich rein in die Nachrichtenlage. Fangen an mit einer guten Nachricht und zwar dieser hier. Nach 2 Jahren Miese konnten die Händler ihren Umsatz im Jahr 2024 mal wieder steigern. Deutlich steigern, titelt hier der Spiegel, so deutlich war das jetzt gar nicht. Ja, es gibt ein Plus von 2,7% im Vergleich zum Vorjahr, was den Umsatz angeht. So teilte es das Statistische Bundesamt in der ersten Schätzung mit. Preisbereinigt ist er deutlich kleiner, etwas mehr als 1%. Allerdings ist es das erste Plus nach 2 Minusjahren in Folge. Woher kommt das? Ist recht einfach zu erklären. Wenn die Leute Geld im Geldbeutel haben, geben sie es natürlich auch aus. Wenn sie weniger haben, geben sie weniger aus. Wenn sie mehr haben, geben sie mehr aus. Und im letzten Jahr, das ist eine gute Nachricht, sind die Reallöhne gestiegen. Ja, die Inflationsrate ist geringer ausgefallen, das Lohn plus größer, ergo Reallöhne gestiegen. Es gibt allerdings ein Aber. Das wird sich so ein bisschen durch die Sendung ziehen. Es wird mal wieder viele Abers geben. Das erste Aber ist, dass die Reallöhne zwar gestiegen sind, endlich mal wieder, tat dringend Not, aber noch immer unter dem Niveau von 2019 liegen. Ungefähr 3 Prozentpunkte für den Durchschnitt unter dem dritten Quartal 2019. Ja, also der Reallohnindex für das dritte Quartal 2024 ist ungefähr 3 Prozentpunkte. Pünktchen unter dem vom dritten Quartal 2019. Neuere Zahlen haben wir noch nicht. Mal schauen, ob es dann mit dem vierten Quartal sich ein bisschen aufhält. Zu hoffen ist es. Aber naja, das ist jedenfalls die Erklärung dafür. Wenn man dann nochmal reingeht, welcher Einzelhandel lief gut, welcher lief schlecht. Gerade der Sporteinzelhandel hat in letzter Zeit geboomt. Gerade der Online-Sporteinzelhandel, der Lebensmitteleinzelhandel wiederum hat es schwerer. Da ist es so, dass die Leute da am ehesten anfangen zu sparen, ja. Zum Beispiel, indem sie einfach von Markenprodukten auf günstige Produkte wechseln. Auch das haben wir gesehen, letztes Jahr schon 2024 besprochen, dass günstige Produkte viel besser gelaufen sind als die Markenprodukte. Zweites Aber, toll, dass der Handel gut lief, ja, aber Die Produktion, die Industrie, das verarbeitende Gewerbe, da lief es nicht so rund. Zwar gibt es hier eine ganz gute Meldung, dass die Produktion im November um 1,5% zum Vormonat gestiegen ist, aber zum Vorjahr liegt sie immer noch 3% darunter. Und auch ein Blick auf diesen Chart hier zeigt uns gleich, wo der Hase im Pfeffer liegt. Ja. Es ist ein leichter, aber stabiler Abwärtstrend zu erkennen, und zwar seit 2021. Wenn man sich das anguckt, ja, liegen wir weit unter den Werten, die wir hier von 2018, 2019 hatten. Wenn man nochmal genauer reingucken würde, welche Industrie läuft besonders schlecht, dann ist es die energieintensive Industrie, die besonders viel Produktionseinbruch hatte. Interessant finde ich vom Statistischen Bundesamt noch, dass sie ja sonst immer Vorjahreswerte nehmen, hier aber jetzt den Vormonatswert in die Schlagzeile packen. Der Monatswert, der schwankt sehr häufig, ja, das kann auch daran liegen, dass beispielsweise ein paar Großaufträge abgearbeitet wurden, also ein bisschen hoch und runter gibt es da immer und in der Industrie natürlich auch ein bisschen Saison, deswegen sind der Vorjahreswert hier eigentlich der wichtigere und da wurde im letzten Jahr, so einfach kann man es dann interpretieren, zumindest in den ersten 11 Monaten bis November, 3% weniger produziert, 2,8 genau, als im Vorjahr. Schlechte Meldungen dazu gibt es auch von dem Indikator, der dem ein bisschen vorgelagert ist, nämlich den Auftragseingängen. Die sind im November um 5,4% zurückgegangen. Hier sieht man auch am Graph, dass bei den Auftragseingängen ja ein deutlicher Abwärtstrend zu erkennen ist. Der schwankt ein bisschen mehr als der Produktionsindex. Warum? Naja, weil Aufträge, die können, also Großaufträge können schon mal ein größeres Plus in den Büchern erzeugen als die Produktion. Ja, also es kann ein Großauftrag reinkommen und der kann vielleicht auch zu mehr Produktion führen, vielleicht auch zu deutlich mehr Produktion, aber höchstwahrscheinlich, wenn es so ein Riesenauftrag ist, nicht dann in einem Monat komplett abgearbeitet werden. Insofern schwanken die Auftragseingänge mehr als die dazugehörigen Produktionszahlen. Ja, also Krise in der Industrie ist noch immer. Handel hält sich ein bisschen auf. Auch Dienstleistungssektor hält sich ein bisschen auf. Das ist ganz normal, weil die Leute da jetzt wieder das Geld ausgeben. Bis die Industrie mal wieder richtig in Schwung kommt, dauert es noch was. Ja, da braucht es eigentlich auch ein Konjunkturpaket, um das mal richtig anzukurbeln. Die Industrie hat gerade 2-3 große Probleme. Ja, das erste große Problem ist, dass die Auftragsbücher leer sind und dann wird nicht investiert. Ja, warum wird nicht investiert? Weil man dann ja nicht sicher ist, oh, lohnt sich eigentlich die neue Maschine, lohnt sich eigentlich die Ausweitung? Und wenn dann zusätzlich dazu, dass sowieso die Konjunktur schlecht ist, auch noch die Unternehmen ihre Investitionen zurückhalten, verschärft das die Krise. Zweitens, es gibt einfach diese krasse politische Unsicherheit. Neuwahl in Deutschland, was passiert mit den Energiepreisen in der Zukunft? Alles große Fragen. Fragezeichen sorgen aber dafür, dass Investitionen eher aufgeschoben werden. Also auch das verschärft wiederum die Krise. Und dann ist für die Industrie, die ist in Deutschland natürlich exportorientiert, das Thema Donald Trump, was macht der mit den Zöllen beispielsweise, auch noch ein Riesenthema. Und so kommt es dazu, neben viertens den noch immer höheren Energiepreisen, dass die Industrie eben in Deutschland gerade mächtig zu kämpfen hat. Apropos Energiepreise, werfen wir mal einen Blick zum Jahresanfang auf den Energiemonitor von Zeit. Den finde ich übrigens echt sehr gelungen. Kann man zwischendurch mal drauf gucken, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist eigentlich los. Wie wurde unser Strom produziert jetzt Anfang des Jahres? Schlechte Nachricht, weniger aus Erneuerbaren als 2024. Das kann jetzt aber über diese kurze Frist von 2 Wochen noch witterungsbedingt natürlich sein. Insofern, das ist noch nicht aussagekräftig. Wir lagen bei 45% des Stroms aus Erneuerbaren, während es letztes Jahr eben knapp 60% im 30-Tage-Durchschnitt waren zu dieser Zeit. Wir sehen beim Gaspreis, wir steigen höher ein als 2025. Ja, auch das eine schlechte Nachricht. Warum? Die Mehrwertsteuer ist höher. Ja, die war Anfang letzten Jahres noch gesenkt. Die wurde dann zum Frühjahr erhöht. Sieht man hier den kleinen Anstieg in der Grafik. Außerdem sind die Börsenpreise für Gas wieder so ein kleines bisschen gestiegen. Und die sonstigen Nebenkosten, zum Beispiel die Gasspeicherumlage, ja, ist gestiegen, die Netzumlage ist gestiegen, das macht den Gaspreis teurer. Mit 9,9 Cent liegen wir fast doppelt so hoch wie 2020, 50%, 60% höher als 2021, aber natürlich unter den Werten, die wir 2022, 2023 gesehen haben. Strompreis, da ist die Bewegung nicht so groß. Ja, da sind wir ungefähr auf dem Niveau von 2024 wieder eingestiegen. Gleiches gilt für den Spritpreis auch. Insgesamt, wenn wir über Preise sprechen, müssen wir nochmal die Inflationsrate natürlich besprechen. Die ist im Dezember auf 2,6% gestiegen. Es gab auch ein Plus zum Vormonat von 0,4%. Woran das genau liegt, ja, dass es jetzt nochmal 0,4% im Dezember hochgegangen ist, können wir mit den Daten, die uns das Statistische Bundesamt bisher gegeben hat, noch gar nicht genau sagen. Denn diese geben uns mal nur die Vorjahreswerte an, aber dieser Vorjahresvergleich ist im Moment zumindest nicht ganz tauglich. Vor allem sagt er uns nicht, ja, was ist denn teurer geworden, denn im Vorjahresvergleich kann auch etwas einfach weniger schnell billig geworden sein, weniger stark im Preis gesunken sein und dadurch erhöht sich die Inflationsrate. Müssen wir noch ein paar Tage abwarten. Also trotzdem aber, das ist natürlich eine schlechte Nachricht, insbesondere für die Zinspolitik, denn eigentlich wäre es angesichts dieser Zahlen in der Industrie sehr bitter nötig, dass die Zinsen weiter sinken. Wenn aber die Inflationsrate in der größten Volkswirtschaft der Eurozone, nämlich in Deutschland, weiter über dem 2%-Ziel ist und jetzt mit 0,6%-Punkten darüber wieder deutlich darüber liegt, dann wird die EZB zögern, die Zinsen weiter zu senken. Und das ist keine gute Nachricht. Preisänderungen gab es auch zum Jahreswechsel 2025. Wir schauen mal drauf. Also, beziehungsweise neben den Preisänderungen auch Belastungen. Fangen wir mal an bei den Krankenkassenbeiträgen. Die sind gestiegen. Der Zusatzbeitrag wurde erhöht. Dazu bei der Pflegeversicherung eine Beitragssteigerung um 0,2%. Gutverdiener zahlen auch höhere Sozialabgaben, weil die Beitragsbemessungsgrenze gestiegen ist. In der Rentenversicherung beispielsweise auf 8.050 Euro. Vorher waren es 7.450 Euro im Osten, 7.550 Euro im Westen. Bei der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung liegt man jetzt bei 5.500. Vorher waren es knapp 5.200. Warum hat man das angehoben? Nun, das macht man eigentlich immer, dass die Beitragsbemessungsgrenzen mit der allgemeinen Lohnentwicklung steigen. Ja? Und relativ zu den Löhnen sind die Sozialabgaben für die Gutverdiener jetzt also gar nicht gestiegen. Ne? Man hat sich nämlich an der allgemeinen Lohnentwicklung an diesem Plus von 6% nominal orientiert. In Euro und Cent gemessen, aber dadurch natürlich schon. Trotzdem ist es so, wenn man sich die Sozialabgaben anguckt und wie die verteilt sind, dann treffen die, ja, nicht, dass wir jetzt zu viel Tränen vergießen für die Gutverdiener, treffen die insbesondere und überproportional kleine und mittlere Einkommen. Warum? Die Sozialabgaben sind ja ein flacher Satz, ein flacher Tarif, also anders als die Einkommensteuer, ja, wo die Steuersätze steigen mit steigendem Einkommen, sind die Sozialabgaben immer gleich. Und es gibt eben diese Beitragsbemessungsgrenze. Wer also 10.000 Euro beispielsweise verdient, ja, zahlt nur auf die Hälfte seines Einkommens, ungefähr, Pi mal Daumen, Kranken- und Pflegeversicherung und nur auf 8.000 Euro davon eben die Rentenversicherung. Das heißt, gemessen am Gesamteinkommen ist da die Belastung deutlich geringer als jemand mit 4.000, 5.000 Euro brutto im Monat. Dann ist der CO2-Preis angehoben worden von 45 auf 55 Euro. Das macht beim Benzin, beim Diesel und beim Heizöl ungefähr 3 Cent pro Liter aus. Aufs Jahr gerechnet sind das rund mehr als 100 Euro. Die Gasspeicherumlage ist gestiegen, die einen Teil des Erdgaspreises ausmacht, und zwar von 2,50 Euro auf 2,99 Euro je Megawattstunde. Für einen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden ergeben sich dadurch Mehrkosten von knapp 10 Euro im Jahr. Ja, ist jetzt natürlich nicht so viel. Neben der Gasspeicherumlage ist auch die Netzumlage gestiegen. Die hat der Tagesspiegel jetzt hier nicht mit aufgeführt. Auch die macht jetzt nicht so viel aus. Aber es ist ein wichtiger Punkt, ja. Je weniger Leute an der fossilen Energie hängen, je weniger Endabnehmer, Verbraucher beispielsweise am Gasnetz hängen, desto teurer werden natürlich die ganzen Infrastrukturumlagen für die. Denn das Gas, um mit Gas zu heizen, braucht es eben ein Netz, es braucht einen Speicher. Das kostet was, das wird umgelegt auf die Verbraucher. Je weniger Verbraucher es gibt, weil beispielsweise von Gas auf Wärmepumpe umgestiegen wird, ja, desto teurer wird es natürlich in der Umlage für die einzelnen Verbraucher. Neben dem CO2-Preis, der ja nächstes Jahr auf 65 Euro steigt und danach eigentlich im EU-Emissionshandel aufgehen soll. Darum wird jetzt schon wieder gestritten, mal gucken, was das wird. Aber dann könnte es auch noch weiter nach oben gehen. Und das wird die Betriebskosten von fossilen Heizungen weiter nach oben treiben. Ist aus Klimaschutzsicht natürlich gewünscht, weil das eine Anreizwirkung erzielt. Diejenigen, die davon allerdings als Mieter dann betroffen sind, im Fall einer Heizung und nicht selbst über ihre Heizart entscheiden können, sind dann auf Kompensation angewiesen, wie beispielsweise ein Klimageld. Der Brief bei der Deutschen Post wird 10 Cent teurer, kostet jetzt 95 Cent. Nullrunde für Bürgergeldempfänger. Asylbewerber bekommen sogar weniger, je nach Familiensituation 13 bis 19 Euro weniger. Und das Deutschland-Ticket ist teurer. Ja. 58 statt 49 Euro. Es gibt allerdings auch Entlastungen. Der steuerliche Grundfreibetrag steigt. Das Kindergeld ist 5 Euro höher. Der Kinderzuschlag 5 Euro höher. Der Mindestlohn steigt von 12,41 Euro auf 12,82 Euro pro Stunde. In dem Zusammenhang ist auch die Minijob-Grenze angehoben worden von 538 auf 556 Euro im Monat. Und das Wohngeld steigt um durchschnittlich 30 Euro oder 15%. Ja. Werden Belastungen und Entlastungen gegenübergestellt, könnten nach Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaft manche Haushalte in diesem Jahr weniger Geld zur Verfügung haben, andere mehr. Demnach hätte ein Single mit einem eher niedrigen Einkommen von 30.000 Euro im Jahr netto 47 Euro weniger als 2024. Bei Gutverdienern mit einem Jahresbruttolohn von 70.000 stünde ein Jahresminus von 236. Paare mit Kindern und einem gemeinsamen Bruttoeinkommen bis zu 90.000 könnten hingegen ein leichtes Plus von 40 bis 50 Euro haben. Diese Durchschnittswerte sind sehr schwer zu vergleichen, denn es kommt ja auf die persönliche Lebenssituation an. Womit heizt man? Braucht man das Auto? Beispielsweise ist man privat, ist man gesetzlich versichert? Wie hoch ist der Lohn? Insofern sind die Durchschnitte hier nur begrenzt brauchbar. Dann letzter Punkt zum Thema Preise. Die Preise für Wohnimmobilien sind im dritten Quartal 0,7% geringer als im Vorjahresquartal, also im dritten Quartal 2023. Hier sehen wir nochmal diese Preisentwicklung, hier jeweils angegeben die Veränderung zum Vorjahresquartal. Und man könnte jetzt ja meinen, okay, wenn es um minus 0,7 hier runtergegangen ist, ja, dann sinken ja gerade die Hauspreise. Nein, nicht mehr. Ja, die Hauspreise sind jetzt im Zuge der Baukrise und der hohen Zinsen tatsächlich gefallen. Ja, aber sie steigen längst wieder. Wir sehen hier zum Beispiel auch ein Plus von 0,3% zum Vorquartal seit Beginn des Jahres 24. Also die zwei Quartale vorher mit dazu gerechnet, gibt es sogar ein Plus von 2%. Und das hat einfach maßgeblich damit zu tun, dass die EZB die Zinspolitik eben geändert hat und sich dadurch die Nachfrage verändert und natürlich die Kostensituation. Denn Zinsen machen beim Kauf von Immobilien natürlich sehr, sehr großen Teil der Gesamtkosten aus. Schlechte Nachricht, es gibt eine Studie zu dem Zustand des Sportangebotes in den Kommunen. Im Auftrag der KfW wurde die erstellt und die Ergebnisse sind wirklich bitter. In deutschen Kommunen sind einer Studie zufolge viele Sportstätten in einem besorgniserregenden Zustand. 59% der befragten Städte, Gemeinden und Landkreise gaben an, dass der Investitionsrückstand bei ihren Sporthallen gravierend oder nennenswert sei. Das geht aus einer Untersuchung des Deutschen Instituts für Urbanistik hervor. Bei Hallenbädern sagten das sogar 62%. Dabei gehe es vor allem um den energetischen Zustand der Gebäude, den Zustand der Gebäudehülle sowie den sanitären und technischen Anlagen. Die Studie wurde von der KfW im Auftrag gegeben. Zuerst hatten die Zeitungen der Funke Mediengruppe darüber berichtet. Ohne Sanierung müssten laut der Umfrage in den kommenden 3 Jahren voraussichtlich 60% der Freibäder, 15% der Eissporthallen und 14% der Hallenbäder schließen. Also jede sechste ungefähr. Das drohende Wegfallen von fast 1/6 der Schwimmbäder erscheint besonders gravierend, da diese für das Erlernen des Schwimmens zentral sind und die Zahl der Nichtschwimmer laut DRRG seit Jahren ohnehin schon steigt, so die KfW-Kommunalexpertin Stefanie Brilon. In 40% der befragten Kommunen können bereits jetzt einzelne Sportangebote wegen des baulichen Zustands der Sportanlagen gelegentlich nicht mehr stattfinden, wie es weiter hieß. 36% der Kommunen befürchten demnach, dass Sportangebot in den kommenden Jahren reduzieren zu müssen. Gefordert wird eine Investitionsoffensive und natürlich eine bessere Finanzierung der Kommunen. Das ist dringend notwendig. Wenn man sowas hier liest, ne, dann sind natürlich solche Meldungen wie oder solche Jubelschreie wie, oh, Deutschland hat ja niedrigen Schuldenstand, ja, und wir haben wenigstens die Schuldenbremse eingehalten. Wie blanker Hohn wirken die dann? Denn das, ja, ist Verrat an der Jugend. Wenn man denen keine vernünftigen Sportangebote und Sportstätten und Sportinfrastruktur mehr vererben kann, sondern nur noch marode Gebäudehüllen. Gleiches gilt für diese bundesweite Umfrage. Und zwar hat laut einer WDR-Recherche haben 150 Jugendämter angegeben, dass sie den Kinderschutz aktuell nicht gut gewährleisten können. Ja. Auch das ist selbstverständlich ein riesengroßes Problem. Zu wenig Geld, zu viel Zeitdruck, Überlastung von Mitarbeitern. Ja, hier sieht man beispielsweise die Überlastung von Mitarbeitern im sozialen Dienst wurde abgefragt. Und 13% sagen dauerhaft, 40% häufig, also mehr als die Hälfte sagt entsprechend mehr als häufig. Finanziert wird das Ganze aus den Kommunenvorgaben, gibt es aus dem Bund. Es sind fehlende Plätze, werden beklagt. Kinder mussten wegen mangelnden Unterkünften im Jugendamt übernachten, zu Sozialarbeitern nach Hause, länger in ihren Familien bleiben. Ja, also alles nicht, wie es eigentlich für den Kinderschutz und die Arbeit nötig wäre. Im Frühling 24 waren beispielsweise im ASD Gelsenkirchen 20% der Stellen nicht besetzt. Auch Sozialarbeiterin Sophie Schöttler türmen sich die Fälle auf dem Schreibtisch. Zeitweise muss sie sich um insgesamt 65 Familien kümmern, teilweise mit mehreren Kindern. Das sind etwa doppelt so viele Fälle, wie sie laut Gewerkschaft haben sollte. Ich empfinde gerade die Situation aktuell als sehr belastend, sehr anstrengend, so die junge Sozialarbeiterin. Ja, das kann man nachvollziehen und auch das ist natürlich ein Verrat an der Jugend. Das ist Generationenungerechtigkeit und nicht ein Schuldenstand von XYZ. Ja, hier müssen wir die Maßstäbe ändern und Generationengerechtigkeit anders messen, um zu vernünftigen Ergebnissen zu kommen. Fehlende Sportangebote, überlastete Jugendämter. Ein großes Warnsignal, ja, eines von vielen. Denn wir haben ja zum Beispiel auch den Attest von der KfW selber, die jedes Jahr misst, wie ist denn der Investitionsrückstand in den Kommunen. Turns out, wir sind mittlerweile bei fast 200 Milliarden Euro Investitionsrückstand. Jetzt bald müsste dann noch der neue KfW-Bericht kommen. Fast 200 Milliarden, davon der Großteil bei Kitas und Bildung, ja. Also wiederum auch für die Kinder, betrifft die Kinder die Jugend, neben den Jugendämtern und Sportangeboten. Also da sollte sich dringend etwas ändern. Damit sich etwas ändert, gab es zuletzt erfreuliche Nachrichten. Eine Initiative aus der SPD, und zwar will der SPD-Finanzminister, noch SPD-Finanzminister Jörg Kukies, bis Ende diesen Monats einen Vorschlag für eine Grundgesetzänderung machen, die eine Altschuldenhilfe für die Kommunen ermöglicht. Das hatte die Ampel sich eigentlich schon vorgenommen. Hat es allerdings dann nicht geschafft, weil die Länder müssen mitmachen, und Markus Söder beispielsweise hat gesagt, nee, also Bayern zahlt ja bei den Länderfinanzausgleich schon so viel für andere Kommunen, wir wollen jetzt nicht noch bayerisches Geld für die überschuldeten Kommunen in Saarland, in NRW beispielsweise, überall da, wo Strukturwandel eingeschlagen ist, zum Teil auch in Ostdeutschland, in Brandenburg beispielsweise, ja, gibt es auch Kommunen, die extreme Schuldenlasten haben, gar nicht die Kommune selber, sondern dann die öffentlichen Wohnunternehmen, die da sehr hohe Schuldenberge vor sich hertragen, die deshalb extrem hohe Zinslasten haben und aus den Klammern Haushalten ohnehin schon wenig rausbekommen, aber dadurch dann noch weniger. Das wurde also blockiert. Christian Lindner hat außerdem, als er Finanzminister war und das verhandelt hatte, zusätzlich noch zur Bedingung gemacht, dass die Kommunen eine eigene Schuldenbremse einführen. Die gibt es bisher nicht bei den Kommunen. Ja, wir haben einen Bund und bei den Ländern, und die bei den Ländern wirkt de facto auch bei den Kommunen. Denn die Länder finanzieren ja die Kommunen und sagen dann natürlich, liebe Kommunen, Schulden sind auch für euch tabu. Ja, bitte nicht. Aber eine eigene Schuldenbremse für jede einzelne Kommune gab es bisher noch nicht. Insofern, das ist der gute Teil vielleicht daran, dass es keine Einigung gab, dass es das jetzt nicht gibt. Hat diese Grundgesetzänderung große Aussicht auf Erfolg? Wahrscheinlich nicht, ja, denn die Union wird das blockieren, so wie sie es bisher auch blockiert hat. Was ein bisschen ironisch ist, weil die Union in einigen Ländern sowas ja mitträgt. Also NRW beispielsweise, schwarz-grüne Regierung, die arbeiten auch an einer Altschuldenübernahme für die NRW-Kommunen. In anderen Ländern hat es das auch gegeben, beispielsweise in Hessen. Wo dann das Land sagt, wir nehmen den überschuldeten Kommunen einen Teil der Kommunen ab, ja, bezahlen, lösen die quasi diesen die Kredite, die die haben, ab und sagen dann, die Kommune muss uns, dem Land, das dann zurückzahlen. Also es ist kein geschenktes Geld, ja, sondern quasi wird nur gesagt, die teuren, mit hohen Zinsen verbundenen Kredite, die müsst ihr nicht mehr an die Banken oder wen auch immer zahlen dann, sondern ab jetzt an uns, aber eben mit deutlich günstigeren Zinsen, je nach Ausgestaltung vielleicht sogar gar keinen Zinsen. Und das wäre eigentlich einfach möglich. Das könnte sogar der Bund machen. Ja, der Bund kann an öffentliche Institutionen und Unternehmen Kredite vergeben, genauso wie Zuschüsse. Und die laufen ja an der Schuldenbremse vorbei, ja, weil das dann als finanzielle Transaktion gilt. Und mal schauen, wie diese Grundgesetzänderung dann genau aussehen soll, wenn die da ansetzt, dass vor allem der Bund zum Beispiel einen größeren Anteil als die Länder an dieser Altschuldenlösung trägt, dann wäre es vielleicht möglich, dass die Länder eher zustimmen. Und wie gesagt, die Schuldenbremse stünde dem nicht im Weg, weil solche Modelle als finanzielle Transaktion gelten und finanzielle Transaktionen von der Schuldenbremse ausgeklammert sind. Wir gehen weiter. Schlechte Wirtschaftslage sorgt zunehmend für kuriose Forderungen. Jetzt kommen einige davon leider hintereinander. Hier jetzt das Beispiel der Berliner und Brandenburger Unternehmensverbände. Die haben sich zum Jahresauftakt getroffen in ihrer Funktion, wie man das Bild vom Bild hier auch erkennen kann. Tatsächlich sind das nur Männer, und die haben sich dann eine Jahresprognose da irgendwie aus den Fingern gesogen und aber auch Forderungen gestellt an die Politik. In diesem Jahr, so schreibt es der Tagesspiegel, wagte sich UVB-Hauptgeschäftsführer Alexander Schupp mit einem Vorschlag nach vorn. Und zwar sagte er, man solle darüber nachdenken, ob es in Berlin wirklich denn jeden Feiertag bräuchte, in Klammern, von denen Berlin im Vergleich zu anderen Bundesländern eh schon weniger hat. Zum Beispiel der Frauentag. Ja, würde der 8. März, der in Berlin seit 2019 ein gesetzlicher Feiertag ist und in Mecklenburg-Vorpommern, hey, seit 2023, sehr gut, wegfallen, würden zusätzlich 230 Millionen Euro volkswirtschaftlich erwirtschaftet. Also, Männer schlagen vor, dass der internationale Frauentag kein gesetzlicher Feiertag mehr sein soll, damit die Leute an dem Feiertag mehr einkaufen gehen, damit da produziert werden kann. Ja, Männer sagen, Frauentag weg für die Wirtschaft, so kann man es auch unterbrechen. Das ist natürlich skurril. Dieser Wegfall von Feiertagen wird übrigens häufig überschätzt, ja, was das für die Wirtschaft bringt. Denn wenn man an einem Tag nicht shoppen gehen kann, dann holt man es am Tag davor vor oder am Tag danach nach. Insofern ist es gar nicht so, dass wenn man dann sagt, oh, jeden Tag gibt so und so viel Umsatz im Handel, ein Feiertag heißt dann, dass für diesen Tag dann alles komplett wegfällt. Das wird maßgeblich überschätzt, ja, weil es Vorzieh- und Nachholeffekte gibt. In der Produktion kann das natürlich ein bisschen was ausmachen, ja, aber ich meine, dieser eine Tag jetzt mehr oder weniger, das ist Quatsch. Das bringt auch der Wirtschaft gerade nicht viel, denn wir sehen ja, also die Industrie, ich hole nochmal kurz die Zahlen raus, ja, die produziert ja gerade weniger. Also hat die auch weniger Kapazitätsauslastung. Denen hilft es gar nicht, wenn es jetzt einen Feiertag weniger gibt. Denn, also deren Problem ist ja nicht, oh, wir haben die Auftragsbücher so voll, wir kommen beim Produzieren nicht hinterher, gibt uns mehr Mitarbeiter. Ja, wenn das das Problem wäre, könnte der Vorschlag ja sogar helfen. Ja. Das ist aber nicht das Problem. Die Auftragsbücher müssen erstmal voll sein. Dann kann man darüber reden. Aber in Zeiten steigender Arbeitslosigkeit und in Zeiten, in denen die Kurzarbeit steigt, da und die offenen Stellen zurückgehen, da jetzt so einen Vorschlag zu machen, ist natürlich Quatsch. Generell sollten Männer unterlassen, den Frauentag oder auch so sonst irgendetwas in diese Richtung abschaffen zu wollen. Eine erbärmliche Schlagzeile. Die FDP hat gemeinsam mit der CDU sich für eine Arbeitspflicht im Bürgergeld ausgesprochen. Das geht so ein bisschen in die ähnliche Richtung. Die Empfänger sollten im öffentlichen Raum Arbeiten übernehmen, so der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Christoph Meyer gegenüber der Bild-Zeitung. Ja, wen wundert es? Die gemeinnützige Arbeitspflicht für erwerbsfähige Bürgergeldempfänger soll einen geregelten Alltag schaffen, bevor es zügig zurück in den Arbeitsmarkt geht. Wer dazu in der Lage sei, könne etwa zur Arbeit gegen die Verwahrlosung Berlins herangezogen werden, so sein Vorschlag. Dazu zählen Reinigungs- und Hilfsarbeiten für Spielplätze, Parks oder auch Bahnhöfe. Es gehe um gegenseitige Solidarität, fuhr er fort. Wer selbst zumutbare Arbeit verweigert und vom Geld der arbeitenden Bevölkerung lebt, hier werden also kleine und mittlere Einkommen, die frustriert sind, dass sie beim Einkommen nicht vorwärts kommen, ausgespielt gegen Bürgergeldempfänger, muss den öffentlichen Raum für alle anderen ordentlich und sauber halten. Auch CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hatte eine bundesweite Jobpflicht für arbeitsfähige Bürgergeldbeziehende gefordert. Jeder, der in Deutschland Bürgergeld bezieht und arbeiten kann, muss Arbeiten geben. Ansonsten darf es keine Sozialleistungen mehr geben. Das Groteske daran ist, dass ja wie immer unterschlagen wird, welche Verantwortung die Politik eigentlich für diese Arbeitslosigkeit hat. Denn es gibt gerade 1,1 Millionen sofort zu besetzende offene Stellen, aber 3,6 Millionen offizielle Arbeitslose. Selbst wenn jeder von denen bereit wäre, den noch so unpassenden Job zu noch so schlechten Konditionen, die vielleicht nicht zum Familienalltag, nicht zur eigenen Qualifikation, nicht zur eigenen Motivation passen, anzunehmen. Ja, selbst dann gäbe es weiter Arbeitslosigkeit. Und die Leute will man dann zu diesen Jobs ja zwingen. Zu welchen Konditionen eigentlich? Bekommen die dann einfach nur das Bürgergeld, was den vorher schon so zugestanden hat, ja, Fragen über Fragen. Das Bundesverfassungsgericht dürfte da außerdem womöglich reingrätschen, denn also das Existenzminimum, was in Deutschland grundgesetzlich gesichert ist, das muss man sich nicht erarbeiten. Kritik gibt es daran unter anderem auch von dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Bundesarbeitsagentur, Detlef Scheele, der hat im Gespräch mit der Zeit gegen solche Arbeitsmaßnahmen wie ein Eurojobs und eine Pflicht zur Arbeit sich ausgesprochen. Seiner Einschätzung nach seien die meisten Bürgergeldempfänger ohnehin motiviert und wollten so schnell wie möglich einen neuen Job finden. Das ist ein sehr wichtiger Satz, ja. Die meisten wollen das. Sie können das aber nicht, wenn die Politik in Sachen Teil der, wenn die FDP das auch noch fordert, ist ja noch selbst in Regierungsverantwortung gewesen, ja, und selbst verantwortlich dafür, dass die Wirtschaft nicht läuft. Das fällt natürlich den Arbeitslosen umso schwerer, je schlechter die Wirtschaftspolitik, die Finanzpolitik ist. Stichwort Schuldenbremse einhalten und sparen auf Teufel komm raus mitten in der Krise, statt ein großes Konjunkturpaket aufzulegen. Und das ist das Infame daran. Ein anderer Teil der Empfänger sei krank oder habe soziale Probleme, so Scheele. Ein Arbeitszwang käme bei ihnen nicht in Frage. Der Zeit zufolge sei die Gruppe der Langzeitarbeitslosen, die Jobs oder andere Maßnahmen verweigerten und deshalb sanktioniert werden, sehr, sehr klein. Es gehe um lediglich 16.000 Personen. Außerdem sei die Umsetzung auch nicht effizient, so Scheele. Angenommen, man verpflichtet eine Gruppe von 12 Arbeitslosen zu Laubarbeiten im Park, dann braucht man einen Bus für den Transport und auch einen Fahrer oder eine Fahrerin. Man benötigt mindestens 2 Personen als Anleiter, die die Arbeiten überwachen. Ob das jetzt wirklich so viel Anleitung braucht, ja, sei mal dahingestellt. Und man braucht noch Mitarbeitende in der Verwaltung, die sich um die Vermittlung der gemeinnützigen Arbeiten kümmern. Das sei sehr teuer und personalintensiv, erklärte der BA-Chef. Außerdem hat sich Sven Adam, Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Sozialrecht und Experte für Existenzsicherungsrecht, dazu geäußert. Dem Think Tank Das Momentum erklärte er, eine Arbeitspflicht für Bürgergeldberechtigte sei rechtlich ohnehin nicht umzusetzen, denn Artikel 12 Absatz 2 im Grundgesetz besagt, dass niemand zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden darf. Es ist verfassungswidrig, sagte der Anwalt. Adam kritisierte insbesondere die CDU, von der diese Forderung kommt. Die Partei diffamiere die Schwächsten in unserer Gesellschaft, baue Druck auf und erzeuge Angst. Es ging ihr nicht darum, tatsächlich die Ausgaben zu senken. Wenn die CDU die deutsche Verfassung ändern und dabei die Würde des Menschen relativieren will, sollte sie dies wenigstens ehrlich sagen. Ja, harte Töne, aber völlig richtig. Harte Töne verdient auch das hier. Der Allianzchef Oliver Bäte hat auch einen ziemlichen Skandal ausgelöst. Will einen Karenztag einführen, an dem kein Lohn gezahlt wird. Also man ist krank, am ersten Krankheitstag soll es dafür keinen Lohn geben. Grund sei, die Kosten im Gesundheitssystem zu senken und die Krankheitsstände zu reduzieren, denn Deutschland sei mittlerweile Weltmeister bei den Krankmeldungen. Das erhöhe die Kosten im System. Der Karenztag war in den 70er Jahren abgeschafft worden. Für die Wiedereinführung hatten sich, wie in anderen Ländern, hatten sich kürzlich auch die Chefin der Wirtschaftsweisen Monika Schnitzer ausgesprochen. Bäte nannte als Beispiele Schweden, Spanien oder Griechenland. Zahlen der OECD zeigen jedoch, dass etwa der Krankenstand in Schweden auf einem ähnlichen Niveau liegt wie der in Deutschland. Ja. Das ist sehr wichtig, sich anzugucken. Was ist dran am deutschen Krankenstand, hat das ZDF auch besprochen. Wenn man sich diese Grafik hier anguckt, bezahlte Krankentage pro Jahr im Vergleich, ist Deutschland ganz oben mit 25 Tagen. Allerdings ist die Datenlage der OECD, wie sie auch selber zugibt, uneinheitlich und kaum vergleichbar. In Deutschland sind die Krankenstände durch die Krankenkassen relativ gut erfasst, doch könnten Tage fehlen, weil Beschäftigte erst ab dem 4. Krankheitstag ein ärztliches Attest vorlegen müssen. Unterschiedliche Meldesysteme in den Ländern beeinflussen diese Dunkelziffer. Zudem erfasst die Statistik nur bezahlte Fehltage. In Schweden kann der erste Krankheitstag unbezahlt bleiben. Danach gibt es 80% Lohnausgleich. In Deutschland erhalten Beschäftigte ab dem ersten Tag 100% ihres Gehalts für 42 Kalendertage. Auch die OECD räumt Schwäche der Daten ein. Nationale administrative Daten sind kaum zwischen den Ländern vergleichbar und oftmals auch innerhalb eines Landes nur bedingt über die Zeit vergleichbar. Zum Beispiel in Deutschland ist es ja so, dass durch die elektronische Erfassung des Krankenscheins, ja, wir jetzt deutlich mehr Krankentage haben als früher. Nicht unbedingt, weil die Deutschen mehr krank sind, sondern weil mehr erfasst wird. Ja, vorher hat es erst ab dem 43. Kalendertag Sinn gemacht, dann seinen Krankenschein auch bei der Krankenkasse einzureichen. Vorher hatte die damit ja eigentlich gar nichts an der Mütze. Aber das ist die Lohnfortzahlung des Arbeitgebers, die relevant war und bei dem man dann den Schein abgeben musste. Insofern, das war damals viel Jückelei, das hat man nicht gemacht. Jetzt geht das automatisch. Umso besser ist das auch erfasst. Ob das in Griechenland auch so ist, mag mal zu bezweifeln sein. Besser ist dann vielleicht sogar diese Statistik, wie viel Arbeitszeit geht durch Krankheit verloren. Also andersrum gefragt, ja nicht die bezahlten Krankentage, sondern die Arbeitszeit. Und siehe da, Deutschland liegt mit 6,8% ja im oberen Mittelfeld. In Norwegen sind 10,7%, in Finnland 10%, ganz unten übrigens Griechenland mit 0,4%. Hohe Krankheitstage sind auch ein Maß für Wohlstand, muss man nochmal sagen, denn wir haben, man muss natürlich weich fallen und sowas wie eine Lohnfortzahlung haben, um nicht sich krank zur Arbeit zu schleppen. Ja, wenn man das nicht hat, da wo die Sozialsysteme schwach ausgeprägt sind, da ist der Anreiz, wie beispielsweise in Griechenland oder Bulgarien, natürlich extrem hoch, sich auch krank zur Arbeit zu schleppen. Ist das sinnvoll? Nein, man ist selber natürlich weniger produktiv. Man steckt seine Kolleginnen und Kollegen an. Die werden dann auch krank. Insofern gut und sinnvoll ist das nicht. Und die ganze Debatte deshalb auch schräg. Widerspruch hat Oliver Bäte auch vom Allianz Betriebsrat bekommen. Denn der Konzernbetriebsratsvorsitzende, die Konzernbetriebsratsvorsitzende Gabriele Burkhardt-Berg äußerte sich kritisch. Aus Sicht des Konzernbetriebsrats der Allianz ist ein Einschnitt in die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall sicher keine Lösung, um Mitarbeitende gesund zu halten. Für sie ist ein solcher Einschnitt bestimmt nicht die Lösung, die Krankheitskosten zu reduzieren. Wir sind mit der Konzernleitung im Gespräch, um die Situation für unseren Konzern zu analysieren. Noch schärfer formuliert die neue Assekuranz-Gewerkschaft ihre Kritik. Die Arbeitsbedingungen, für die die Vorstände verantwortlich sind, tragen zu Krankheiten bei, die dann von den Beschäftigten selbst bezahlt werden sollen, so die Vorsitzende Gabi Mücke. Die NRG versteht sich als Gewerkschaft für Versicherungsangestellte und versucht derzeit im Allianz-Konzern Fuß zu fassen. Apropos Bäte und Allianz-Vorstand, wenn er einen Tag ausfallen würde, wäre das ziemlich teuer. T-Online hat das mal runtergerechnet. Sein Jahresgehalt lag 2023 bei 7,5 Millionen Euro. Pro Monat sind das 623.000. Pro Woche 144.000 und pro Tag 28.730,77 €. Bei einer 40-Stunden-Woche kommt Bäte auf ein Stundengehalt von fast 4.000 Euro. Ja? Also wenn er krank ist und da fällt was aus, dann trifft das erstens nicht den Ärmsten und zweitens ist es natürlich so, dass er darauf entsprechend verzichten kann. Ja, bei 7,5 Millionen ist das ziemlich egal. Da hängt der eigene Lebensstandard nicht davon ab. Man stelle sich vor, man arbeitet zu sehr kleinem, vielleicht sogar durchschnittlichem Gehalt. Ja, dann ist jeder Tag, der an Lohn wegfällt, einer, der sehr schmerzt. Und am Ende darüber entscheidet, ja, kann man seine Rechnungen bezahlen, ja oder nein, ja, kann man vielleicht ein paar Groschen zurücklegen dafür, wenn das Auto mal kaputt geht, das Fahrrad repariert werden muss, vielleicht den einzigen Urlaub, den man sich mal mit der Familie gönnen will, all das. Insofern die Vorschläge generell, ja, die den Sozialstaat betreffen und Kürzungen einfordern, werden immer lauter, gerade jetzt im Wahlkampf und auch immer radikaler. Interessant war auch das hier, und zwar zum Thema Schwarzarbeit gibt es eine neue Arbeit vom Institut der Deutschen Wirtschaft, Arbeitgebernah, und die haben herausgefunden, dass es jetzt gar nicht so ist, anders als man vielleicht in der öffentlichen Debatte so erwartet, dass Schwarzarbeit vor allem ein Thema beim Bürgergeld oder bei Leuten mit kleinen Einkommen ist, ja, sondern, so wird ja darüber diskutiert, sondern je höher das Einkommen, desto eher wird schwarz gearbeitet, desto eher weiß das Finanzamt nicht Bescheid, ja. Bei Leuten mit Einkommen von 4.000 Euro und mehr waren das, wir haben eine große Befragung durchgeführt, 8%, bei Leuten mit einem Einkommen von weniger als 1.500 Euro. Darunter fallen selbstverständlich dann auch Bürgergeldempfänger, nur 3%. Ja. Heißt, doppelt so viel Schwarzarbeit unter denjenigen mit hohem Einkommen als bei denjenigen mit niedrigem Einkommen. Lars Klingbeil von der SPD hatte am gleichen Tag, als diese Arbeit das Licht der Welt erblickte, noch beim Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt, er fordere deutlich härtere Strafen bei Schwarzarbeit von Bürgergeldempfängern. Da ist er auf den Diskurs eben entsprechend eingegangen oder reingefallen, muss man sagen. Nein, wir sollten viel mehr darüber sprechen, was ist eigentlich mit Steuerhinterziehung, mit Geldwäsche, ja, mit Schwarzarbeit bei denen, die viel verdienen? Warum gibt es immer weniger und seltener Betriebsprüfungen bei den großen Unternehmen? Ja, da gehen die Zahlen seit Jahren zurück. Es gibt immer weniger Betriebsprüfer, die eingesetzt werden, wobei sich doch jeder Betriebsprüfer selber rechnet. Und zwar bringt jeder Betriebsprüfer, der vielleicht 60.000, 70.000 Euro Arbeitgeber brutto kostet, rund 1 Million Euro Steuermehreinnahmen im Schnitt. Ja. Der Ökonom Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung hat in seiner Kolumne für Die Zeit wiederum einen guten Vorschlag gemacht, damit wir nicht nur über die negativen Vorschläge sprechen in Sachen Sozialstaat. Und zwar hat er gesagt, dass man die Freibeträge, den Kinderfreibetrag, dass der höher ist als das Existenzminimum eigentlich hergibt. Ein höherer Kinderfreibetrag klingt jetzt erstmal so, wenn man den senkt, als wäre das was Schlechtes, ist es aber nicht. Denn wir haben so ein duales System. Leute mit Familien mit Kindern bekommen entweder das Kindergeld, wenn sie dann sogar arm sind, noch den Kinderzuschlag dazu, oder können den Kinderfreibetrag nutzen. Ja, Kinderfreibetrag heißt, es gibt einen Betrag X, auf den muss man dann keine Steuern zahlen. Das ist neben dem eigenen Grundfreibetrag, ja, oder der Grundfreibetrag, den man selber hat, der wird dann durch ein Kind quasi vergrößert. Wenn man wenig verdient, dann ist das Kindergeld attraktiver als das, oder bringt mehr als der Kinderfreibetrag. Wenn man viel verdient, dreht sich das um. Dann spart man über das den Kinderfreibetrag mehr als über das Kindergeld. Das ist eine Ungerechtigkeit, die sollte es überhaupt sowieso schon gar nicht mehr geben, ja. Je höher das Einkommen der Eltern, desto höher die steuerlichen Vorteile. Für Spitzenverdienende können sie bis zu 3.000 Euro pro Kind und Jahr betragen. Und das könnte man natürlich abschaffen, indem man das Kindergeld oder die Kinderzuschläge erhöht. Und genau das schlägt Marcel Fratscher vor. Nämlich, lasst uns doch, ja, den Kinderfreibetrag absenken und das Geld, was man dann spart, was vor allem an die Spitzenverdiener geht, umverteilen in das Kindergeld und in den Kinderzuschlag. Das wäre deutlich effizienter. Und zwar, wenn man hier die Kinderfreibeträge kürzt, ja, auf ein gesetzliches Minimum, würde der deutsche Staat knapp 3,5 Milliarden Euro einsparen, dann bei Kindern gut situierter Familien. Eine beträchtliche Summe, die zielgenauer auf Bedürftige und Kinder umverteilt werden könne. Es geht also nicht um eine Neiddebatte oder darum, den vermögenden Haushalten weniger Geld für ihre Kinder zu geben. Die Empfehlung der AWO aus diesen Berechnungen ist vielmehr, dass diese 3,5 Milliarden Euro für die Erhöhung des Kinderzuschlags genutzt werden sollten. Das wären knapp 120 Euro im Monat mehr für jedes von Armut betroffene Kind. Also macht einen deutlichen Unterschied. Dieses Geld könnte für die Betroffenen einen nennenswerten Unterschied machen, Kinder und Jugendliche soziale Teilhabe und bessere Bildungschancen ermöglichen und auf ihrem Lebensweg mehr Freiheit und Selbstbestimmung geben. Die Stärke dieses Vorschlags liegt in seiner Einfachheit und schnellen Umsetzbarkeit. Kein Gesetz müsste geändert werden, keine neue Bürokratie geschaffen oder zusätzliche Programme kreiert werden. Es würde dem deutschen Staat auch kein zusätzliches Geld kosten und sogar langfristig Geld sparen, weil, na klar, arme Kinder, die Sozialsysteme, wenn Kinder nicht arm sind, ja, sie eine deutlich bessere Bildung dann genießen, deutlich bessere Jobs haben, deutlich mehr Einkommen generieren und am Ende den gesamten Sozialstaat auch entlasten. Ja. Insofern, das ein guter und einfacher Vorschlag, der womöglich sogar mehr gebracht hätte als die Kindergrundsicherung, die ja gescheitert ist. Während im sozialen, für alles irgendwie Geld fehlt und Kürzungen gefordert werden, erleben wir die Debatte genau andersrum beim Thema Verteidigung. Donald Trump hat jetzt angekündigt, dass er von den NATO-Verbündeten nicht nur noch 2% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgegeben haben will, bisherige Standard, sondern 5%. Ja, das können sich alle leisten, so Donald Trump. NATO-Generalsekretär Mark Rutte hatte bereits angedeutet, dass er mit verstärktem Druck von Trump in dieser Frage rechnet. 5% für Verteidigung, 5% der Wirtschaftsleistung, das heißt für Deutschland 200 Milliarden Euro allein für Verteidigung. Im Moment sind wir bei 50 Milliarden im Bundeshaushalt und haben das 100 Milliarden Euro Sondervermögen. Wenn das leer ist, müsste man also allein aus dem Bundeshaushalt dann den Betrag vervierfachen von 50 auf 200 Milliarden Euro. Der ganze Bundeshaushalt ist allerdings ja nur knapp 500 Milliarden Euro groß. Also fast die Hälfte würde dann allein für Verteidigung draufgehen. Der Schuldenbremse beispielsweise wäre das natürlich absolut gar nicht zu machen. Ist illusorisch, dieser Vorschlag. Das sagt auch Robert Habeck, er nennt Trumps Forderung unrealistisch. Was Donald Trump vorschlägt, ist unrealistisch. Wir werden nicht am Ende bei 5% landen, so der grüne Kanzlerkandidat, der selbst allerdings vorgeschlagen hatte, und zwar einige Tage vorher, die Ausgaben für Verteidigung auf 3,5% zu erhöhen. Ja, 3,5% ist ungefähr das, sagte Habeck, was derzeit in der NATO als mittelfristiges Ziel diskutiert wird. Das ist auch das, was der Ökonom Moritz Schularik vorgeschlagen hat. Wir müssen fast doppelt so viel für unsere Verteidigung ausgeben, damit Putin nicht wagt, uns anzugreifen, so Habeck. Wir müssen den Frieden sichern und weiteren Krieg verhindern. Auch 3,5%, machen wir uns nichts vor, wäre natürlich viel. Ja, auch das wären 140 Milliarden Euro. Auch das wäre unter der Schuldenbremse im normalen Haushalt nicht zu stemmen. Ja, schon 2%, wenn wir ehrlich sind, sind nicht zu stemmen, wenn das Sondervermögen leer ist 2027 und dann aus dem normalen Haushalt statt 50, 80, vielleicht dann 2027, 28 mit höherer Wirtschaftsleistung, 85, 90 Milliarden Euro jedes Jahr ausgegeben werden müssen für Verteidigung. Da müssen die unter der Schuldenbremse woanders weggekürzt werden. Ja, aber wo will man 40, 50 Milliarden wegkürzen? Das funktioniert vorne und hinten nicht. Habeck hat deswegen mit dieser Forderung 3,5% eben auch ein neues Sondervermögen oder eine Reform der Schuldenbremse verbunden. Ja, könnte man machen. Boris Pistorius von der SPD hat ja schon mal angekündigt, die Verteidigungsausgaben oder vorgeschlagen, die Verteidigungsausgaben komplett aus der Schuldenbremse rauszulösen. Der Vorteil daran wäre, dass man dann, wenn man Geld für Verteidigung ausgibt, oder diese gesamten 50, 80, 120 Milliarden, was auch immer es dann ist, ja, aus dem Haushalt raus wären und man dann die 50 Milliarden, die bisher für Verteidigung vorgesehen sind, oder vorgesehen hat, die natürlich frei werden für anderes. Ne? Also, Sonderregeln für Verteidigungsausgaben schaffen auch mehr Spielraum für Soziales, Personalausgaben, Investitionen. Das wäre der Vorteil daran. Gesamtökonomisch muss man natürlich sagen, alles, was für Verteidigung ausgegeben wird, ist ja eine Verschwendung von Ressourcen. Ja, ist nichts, was uns Wohlstand bringt. Es kann höchstens, wenn dann Abschreckung funktioniert, dafür sorgen, dass Wohlstand nicht verloren geht. Aber, also Granaten zu bauen, ja, schafft keinen Wohlstand. Das ist eine Konsumausgabe. Genauso wie eine Patrone, ja. Man baut die, da gehen Ingenieursleistungen, Ressourcen, Emissionen rein, Geld rein und dann wird die verballert und dann ist das weg. Ja, dann ist das auch nichts mehr, was man gebrauchen kann. Das ist quasi beim Militär, schreckt keiner vor Schulden für eigentlich klassische Konsumausgaben zurück. Ist ganz interessant, dass die Debatte da ganz anders geführt wird als in anderen Bereichen. Das Deutsche Institut der Wirtschaft, Arbeitgebernah, hat mal geguckt, was die Wahlprogramme oder Wahlprogrammentwürfe der Parteien so bereithalten. Und das ist ganz interessant. was da so rausgekommen ist. Und zwar, wenn wir jetzt nur mal, weil das werden wir jetzt in den nächsten Wochen auch immer noch mal genauer durchgehen, darauf gucken, was ist die Gesamtentlastung, die die Parteien vorschlagen. Da haben wir hier bei der CDU 90 Milliarden, bei der SPD 30, bei den Grünen 50, bei der FDP 138, bei der AfD 149 und bei BSW 122 Milliarden. Also alle versprechen große Entlastungen. Wir haben in den letzten 3 Jahren keine Entlastung gehabt, sondern Belastungen. Das wäre also was Neues. Ist das was, wo man drauf vertrauen kann? Muss man sagen, insbesondere bei der CDU, CSU, der FDP und der AfD, die gleichzeitig an der Schuldenbremse festhalten, ist das mathematisch schwierig, denn 90 Milliarden, 140 Milliarden, 150 Milliarden Euro Entlastung, zum Beispiel, indem man bei der Einkommenssteuer Leute entlastet oder die Unternehmenssteuer senkt oder den Soli streicht, ja. Das alles würde, wenn man das macht, natürlich nicht funktionieren unter der Schuldenbremse, ja. Denn die Schuldenbremse gibt dafür gar nicht die Spielräume. Und auch auffällig ist die Verteilungswirkung. Also das, was CDU, FDP und AfD vorschlagen, ist recht ähnlich, ja. Also Einkommenssteuer, da wollen sie Senkungen herbeiführen, den Körperschaftsteuersatz wollen sie senken, sie wollen den Soli streichen, das sieht man hier bei allen drei, ja. Die AfD ist natürlich noch radikaler, weil sie auch die Erbschaftssteuer streichen will beispielsweise. Aber da sind die drei sich sozusagen ähnlich. Und das führt dazu, dass ungefähr die Hälfte der gesamten Entlastungen an die obersten 10% geht. Am Soli kann man es mal leicht durchexerzieren. Den Soli zahlen überhaupt nur noch diejenigen mit den 10% höchsten Einkommen, also die obersten 10%. Allerdings sehr konzentriert an der Spitze. 88% des Soli-Aufkommens kommt von den Top 5%. 60% des Soli-Aufkommens von dem Top 1%. Wenn man den Soli streicht, wer profitiert? Natürlich die mit hohen Einkommen. Gleiches bei der Einkommenssteuer, ja. Die obersten 10% verdienen ein Drittel aller Einkommen, zahlen aber rund 60% aller Einkommenssteuern. Wenn man bei der Einkommenssteuer was absenkt, dann ist es meistens so, ja, dass vor allem die obersten 10% davon auch entsprechend profitieren. Und hier sind eben auch die Beträge so groß. Ja, die FDP will 95 Milliarden Euro Entlastung bei der Einkommenssteuer. Deswegen ist auch FDP, bei der FDP ist es so, der Ökonom Stefan Bach vom DIW, ja, eher Arbeitnehmernah, der hatte das auch nochmal nachgerechnet, der kommt auch auf ein bisschen höhere Entlastungssummen, ja, bei der CDU 100 Milliarden, bei der FDP und der AfD 180 bis 190 Milliarden, aber da ist eben die Verteilungswirkung mit berechnet und ein Ergebnis ist eben, die FDP, ja, was die plant, ist eigentlich am radikalsten, ist für der größte Teil für die obersten 10% und nur, und das ist krass, nur 10% der Gesamtentlastungen bei der FDP, bei der CDU ist es genauso, nur 10% der Entlastungen würden für die ärmere Hälfte abfallen, ne? Also 10% von diesen 140 Milliarden beispielsweise, ne? Für die untere Hälfte, für die unteren 50%. Bei der AfD ist es bei den unteren 50% ein bisschen mehr, was allerdings nur daran liegt, dass sie die CO2-Abgabe streichen will. Ja, ist gegen den CO2-Emissionshandel. Der belastet, weil er eben Energie beispielsweise teurer macht, kleine Einkommen. Heißt das jetzt, die AfD ist die Partei für kleine Einkommen? Nein, auch da geht der größte Teil, fast die Hälfte der Entlastungen, nach ganz oben an die obersten 10%. Und ich meine, Einkommenssteuer runter, Unternehmenssteuer runter, Soli weg, Erbschaftssteuer streichen, davon haben kleine und mittlere Einkommen kaum etwas. Ja? Insofern, nein. Schauen wir aber in den nächsten Wochen nochmal genauer drauf. Eine Sache will ich nochmal allerdings trotzdem besprechen, und zwar das Thema Unternehmenssteuersenkung. Das schreiben sich ja eigentlich fast alle Parteien auf die Fahne. Ja, CDU, FDP und AfD wollen den Körperschaftssteuersatz direkt senken. SPD und Grüne fordern eine Investitionsprämie, also Unternehmen, die investieren sollen, eben mehr steuerlich davon geltend machen können, um so weniger Steuern zu zahlen, kommt ein bisschen aufs Gleiche raus. Dazu sagt der Ökonom Achim Truger in seinem Interview in einem übrigens neuen Wirtschaftsmagazin, Surplus, ja, das Wirtschaftsmagazin, ist jetzt diese Woche neu an den Start gegangen. Ganz interessant, hier mit diesem Interview von Achim Truger schon. Ich selbst bin übrigens eben Teil des Herausgeberkreises, neben Adam Tooze, dem britischen Historiker Adam Tooze, der ja auch hier schon zweimal zum Interview zu Gast war bei Jung und Naiv, und der Ökonomin Isabella Weber, operativ allerdings nicht beteiligt, also welche Texte da entstehen etc., das ist unabhängig von mir. Der hat das in Interview gegeben, das würde radikale Austeritätspolitik bedeuten, und sagt zum Thema Steuersenkungen diesen sehr klugen Satz: Steuersenkungen führen nicht automatisch zu Investitionen, wenn gleichzeitig im großen Umfang staatliche Ausgaben gekürzt werden. Ja, dann schlägt das sofort auf die Wirtschaftsleistung durch. Der Multiplikator, also wie viel Wachstum erzeugt wird, ist bei der Ausgabenseite üblicherweise höher als auf der Einnahmenseite. Wenn zur Gegenfinanzierung auf der Ausgabenseite gekürzt wird, also, könnte der Effekt auf die Wirtschaft sogar schnell negativ werden. Wenn man dann aufgrund der Schuldenbremse noch weiter kürzen muss, drückt man die Wirtschaft immer tiefer in die Krise. Heißt also, wenn da CDU, AfD, FDP große Steuerentlastungen versprechen und dann dafür aber wegen der Schuldenbremse, an die sie ja festhalten wollen, auf der Ausgabenseite kürzen, dann ist der Nettoeffekt für die Wirtschaft sogar negativ. Sie versprechen dann zwar alle Wachstum, dann wird es aber dann nicht geben. Die FDP hat sogar jetzt noch was sehr Exotisches vorgeschlagen, und zwar eine Bitcoin-Reserve bei der Europäischen Zentralbank. Ja. Man muss sagen, die EZB braucht keine Puffer, so wie Christian Lindner hier sagt. Ja. Er sagt beispielsweise, das würde dazu führen, die Resilienz der Reserven zu stärken, denn Kryptovermögenswerte machen inzwischen einen bedeutenden Teil des Wohlstandszuwachses aus. Da steckt ganz viel Falsches drin. Ja? Also die EZB braucht Reserven eigentlich nicht. Sie braucht keine Puffer. Die EZB braucht nicht mal Eigenkapital. Sie kann mit negativem Eigenkapital operieren. Sie kann Euro auf Knopfdruck herstellen. Wofür sie Puffer bräuchte, wäre, wenn sie neben ihrer Zins- und Geldpolitik auch Währungspolitik, Wechselkurspolitik machen wollte, ja. Also beispielsweise mit Fremdwährungen den Euro zu kaufen, um den Euro zu stärken. Ja, das wäre die klassische Wechselkurspolitik. Die verfolgt die EZB aber nicht, denn sie überlässt den Wechselkurs einfach den Märkten, Angebot und Nachfrage. Flexible Wechselkurspolitik nennt sich das. Ja, sie hat da kein Ziel, sie greift da nicht ein. Dafür braucht sie eben entsprechend auch keine Reserven, keine Fremdwährungsreserven. Sie hat insbesondere auch die Bundesbank dann als Teil der EZB noch immer hohe Goldreserven. Die sind aber eigentlich aus der Zeit gefallen. Ja, noch immer denken viel zu viele Leute, die Währung wäre irgendwie noch gedeckt durch Gold oder sonst was. Das stimmt nicht, das ist nicht so, ja, das ist Schnee von gestern, das war während Bretton Woods so, ist aber seit Anfang der 70er Jahre eben aufgelöst. Damals war die deutsche Währung an den US-Dollar gekoppelt und der wiederum an Gold, ja, deswegen hatte man quasi eine indirekte Golddeckung, die hat man heute nicht mehr, das braucht man also alles gar nicht. Und überhaupt, der Bitcoin schwankt so krass im Kurs, das zu nutzen, um zu sagen, das würde die Resilienz eigentlich nicht benötigter Reserven stärken, ist schon ziemlich hanebüchen. Ne? Auch ist dieser Satz, Kryptovermögenswerte würden einen bedeutenden Teil des globalen Wohlstandszuwachses ausmachen, makroökonomisch falsch, ja, denn im Bitcoin wird ja nichts erwirtschaftet. Wenn man Aktien kauft, dann beteiligt man sich an Unternehmen, da wird wenigstens produktiv gewirtschaftet, da wird was hergestellt, da entstehen Gewinne, ja, da wird Wohlstand geschaffen, aber nicht beim Bitcoin, ja. Beim Bitcoin, das funktioniert ja wie ein Pokertisch. Alle bringen Geld mit an den Tisch und am Tisch wird umverteilt. Aber am Pokertisch wird ja kein Wohlstand geschaffen. Es wird eben nur neu verteilt. Und insofern, das stimmt also nicht. Ja. Darüber täuscht hinweg vielleicht ein hoher Bitcoin-Kurs, der vielen Anlegern Buchgewinne, ja, verschaffen kann. Also, dass dann, wenn man in sein Depot, in seine Wallet guckt, ein fettes Plus steht. Nur, wenn jetzt alle versuchen würden, den Bitcoin zu verkaufen, dann könnten ja alle gar nicht zu dem Kurs verkaufen. Das würde dann offenbar werden, dann würde der Kurs fallen. Und es gilt nach wie vor, in Bitcoin kann nur ausgezahlt werden, was vorher mit Euro, US-Dollar und so weiter, mit staatlichen Währungen eingezahlt wurde. Ähnlich wie am Pokertisch, ja. Mit den Chips am Pokertisch kann nur umverteilt werden, was man vorher mit staatlicher Währung an Chips gekauft hatte. Aber, das macht den Vorschlag so gefährlich, wenn die EZB das tatsächlich machen würde, Donald Trump hat mit der Fed ähnliche Pläne, würde natürlich Geld gedruckt werden, um Buchgewinne von Spekulanten zu realisieren. Aus dem Nullsummenspiel würde also ein Positivsummenspiel. Die EZB würde mit gedrucktem staatlichen Geld den Bitcoin-Markt subventionieren. Das ist so, als wenn beim Pokertisch plötzlich der Betreiber des Casinos sich hinsetzt, eigens hergestellte und mitgebrachte Chips, ohne vorher was eingezahlt zu haben, mit an den Tisch bringt und die verteilt. Ja, dann wird für alle anderen daraus ein Positivsummenspiel, weil sie jetzt gegen den Casino-Betreiber spielen und gewinnen können. Warum sollte man das machen? Gibt's keinen Grund. Es wäre gefährlich. Man würde Bitcoiner subventionieren. Und wenn man das machen würde, ja, die EZB legt sich solche Bitcoin-Reserven an und der Bitcoin crasht, gäbe es ja politisch irgendwie den Druck, diesen Crash aufzuhalten. Wie würde die EZB das machen? Indem sie Bitcoin kauft, während andere aus Crash-Angst verkaufen. Also, sie würde sowas wie der Lender of Last Resort, wie der Retter in einem Bitcoin-Crash werden und Spekulanten eben vor Totalausfällen schützen. Gibt überhaupt keinen Grund, das zu machen. Das wäre wirklich fatal. Warum macht die FDP das? Sie will über die 5%-Hürde und hat in Bitcoin-Bros, in Bitcoin-Fans, in Bitcoin-Anhängern, in Bitcoin-Sympathisanten mögliche Wähler identifiziert. Die will sie damit ansprechen. Jetzt letzte Woche Freitag gab es auch im Bundestag so einen Roundtable. Da hat Christian Lindner selbst einen Input gehalten. Zu dem kam er allerdings zu spät und hat nach 20 Minuten sich auch wieder verdünnisiert. Die Zeit war vor Ort und hat mit anwesenden Bitcoinern gesprochen. Die waren allerdings recht enttäuscht und durchblicken so ein bisschen dieses strategische Manöver. Ah, die FDP blinkt jetzt hier ein bisschen Richtung Bitcoin, aber so richtig dafür interessieren, ja, tut sie sich jetzt auch nicht. Der Annäherungsversuch verlief also holprig, so Ruth Fendt in dem Bericht. Zu Gast war übrigens dem Treffen auch Mark Friedrich, der Crash-Prophet Mark Friedrich, der sonst auf seinem YouTube-Kanal beispielsweise rechtspopulistische Verschwörungserzählungen auch teilt. Na? Nicht zuletzt zum Thema Corona beispielsweise. Den lädt die FDP da ein, will auch seine Reichweite dann nutzen. Also ein durchsichtiges, wahltaktisches, wahlstrategisches Manöver, das scheitern dürfte. Neben der FDP setzt sich die AfD für den Bitcoin ein, fordert auch sowas wie eine Bitcoin-Reserve. Ja, und auch die wollen natürlich bei den Bitcoin-Bros ankommen. Und da ist eine große Schnittmenge zwischen Bitcoinern und, sag ich mal, rechten Netzwerken gibt, ja, auch ideologisch dann staatskritisch, ja, beispielsweise anarchistisch und so weiter, ist das, ja, ein durchsichtiges Manöver und die FDP konkurriert also mit der AfD jetzt eben um diesen Sympathie der Bitcoiner. Dann gibt es noch einen Vorschlag von der CSU und zwar zur Mütterrente. Es gibt diese kuriose, eigentlich himmelschreiende Ungerechtigkeit, dass Mütter in Rente unterschiedlich behandelt werden. Wenn ihr Kind vor 1992 geboren ist, werden nur 2,5 Erziehungsjahre bei der Rente angerechnet, für jedes Jahr einen Rentenpunkt. Wenn die Kinder nach 92 geboren sind, werden 3 Erziehungsjahre angerechnet. Das heißt, man kriegt mehr Rentenpunkte, man kriegt mehr Rente. Das will die CSU ändern, das angleichen, endlich angleichen. Als 2014 die Mütterrente eingeführt wurde, gab es für Mütter mit Kindern, die vor 92 geboren waren, übrigens nur ein Erziehungsjahr, was angerechnet wurde. Dann nach 2014 2, nach 2019 2,5. Jetzt wäre also der Zeitpunkt, um das anzugleichen. Die Linke hat damals schon 2014 gefordert, warum überhaupt dieser Unterschied? Lass uns das doch direkt angleichen. Und vor allem, lass uns das bitte komplett aus dem Bundeshaushalt finanzieren, denn das ist ja eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Es macht gar keinen Sinn, das aus der Rentenkasse zu finanzieren. Fast 90% werden heute aus der Rentenkasse davon finanziert, in Form höherer Beiträge und geringerer Renten, ja, muss man sich bewusst machen. Und immerhin, die Ausweitung will die CSU jetzt auch aus dem Bundeshaushalt finanzieren. Warum hat man das nicht direkt gemacht zu Beginn 2014, dass man sagt, wir gehen von einem Erziehungsjahr, gleichen das an auf 3 Jahre? Weil man die Kosten gescheut hat, ja, weil das zu viel für den Haushalt gekostet hätte. So war damals das Argument. Bitter, ja, kein Geld dafür da, deswegen gibt es diese Ungleichbehandlung. 4,5 Milliarden würde das kosten, das jetzt zu machen. Es ist insofern bewundernswert, als dass von der CSU ja sonst eher Kürzungspläne derzeit kommen. Ja, Wärmepumpen, Förderprogramme will man kürzen, beim Bürgergeld bei Asylbewerbern will man kürzen. Immerhin hier mal eine Sozialstaatsmaßnahme, die man angleichen will. Dagegen schoss allerdings die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer. Die hat das abgelehnt. Und zwar mit dem Argument, das sei ja aus der Zeit gefallen. Angesichts der demografischen Entwicklung und der Notwendigkeit der Haushaltskonsolidierung sei dringend eine Rentenreform notwendig, die Rentenansprüche begrenze, nicht ausweite. Sie fordert also Kürzungen und ist deswegen gegen die Mütterrente. Die AfD hatte am Wochenende ihren Parteitag und hat Alice Weidel zur Kanzlerkandidatin gekürt. Dabei hat sie ihren Kurs in Sachen Migration nochmal verschärft. Beispielsweise ist aus dem Passus geworden, dass beispielsweise ausländische Bürger in Deutschland nur dann Anspruch auf Bürgergeld erhaben, wenn sie vorher 5 Jahre eingezahlt haben, so stand es im Entwurf, der wurde geändert, aus den 5 Jahren wurden 10 Jahre. Also ausländische Bürger in Deutschland haben dann, wenn es nach der AfG geht, nur Anspruch auf Bürgergeld, wenn sie vorher 10 Jahre sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren. Auch das ist grundgesetzwidrig, ne? Es gibt ein Recht auf ein Existenzminimum, was die AfD damit unterlaufen würde. Sanktionen gegen Russland lehnt sie ab und steht weiterhin oder fordert weiterhin den Ausstieg aus dem Euro und der EU. Eine nationale Währung müsste wieder eingeführt werden, Zitat, gegebenenfalls unter paralleler Beibehaltung des Euro, was auch immer das bedeuten soll, wissen die wahrscheinlich selber nicht. Das Thema Euro will ich ganz kurz besprechen, denn die AfD beklagt ja häufig und warnt häufig vor der Deindustrialisierung Deutschlands und mit Blick auf die Produktionszahlen, die wir eben hatten, stimmt es natürlich, Industrie läuft nicht gut, ja, da hat sie einen Punkt, aber. Gegenüber den Energiepreissteigerungen, die der Industrie zugesetzt haben, wäre ein Ausstieg aus dem Euro nichts. Ja, der Ausstieg aus dem Euro würde dazu führen, dass die deutsche Währung aufwertet, massiv aufwertet. 10, 20, 30, vielleicht 40%. Denn der Euro ist für Deutschland eigentlich viel zu günstig. Was würde das bedeuten? Alle deutschen Exporte würden diese 10, 20, 30, 40% teurer werden. Und das ist ein viel, viel ungleich größerer Kostenschock als die gestiegenen Strompreise beispielsweise oder die gestiegenen Gaspreise waren. Die AfD hat also mit ihrem Anti-Euro-Programm eine Deindustrialisierung als Rezept im Angebot, ja. Was wirklich komisch ist, da sie ja sonst immer gegen Deindustrialisierung ist. Könnte auch ein Grund sein, warum Elon Musk die AfD übrigens unterstützt, denn Donald Trump will ja, hat er offen gesagt, dass deutsche Autobauer US-Autobauer werden. Er will Handelszölle gegen Deutschland, die wirken genauso wie eine Aufwertung, machen nämlich deutsche Exporte teurer. Donald Trump will Industrie zurückholen. Insofern, vielleicht erweist Elon Musk ihm damit auch ökonomisch einen Gefallen. Bitte außerdem, damit zusammenhängt, es gibt einen Höchststand an rechtsextremen Straftaten, die bis zum 30. November im letzten Jahr begangen wurden. Fast rund 34.000 politisch motivierte Kriminalitätsfälle von rechts. Dazu haben wir 555 Neonazis mit offenem Haftbefehl gesucht, 730 offene Haftbefehle. Die Zahl der gesuchten Nazis ist seit Jahren auf hohem Niveau. Dazu die rechtsextremen Straftaten, die 2024 einen neuen Höchststand erreicht haben. Und, habe ich jetzt nicht als Chart dabei, hatte ich aber eben noch gesehen, Die AfD hat nach der Unterstützung Elon Musk, der ja offen zur Wahl der AfD aufgerufen und empfohlen hat, und Alice Weidel zu einem Gespräch auf X, was millionenfach angeschaut wurde, eingeladen und auch den AfD-Parteitag live gestreamt, hat die AfD in Umfragewerten zugelegt, obwohl Alice Weidel da so also wirklich verrückte, wahrheitswidrige Sachen behauptet hat, wie Adolf Hitler sei ein Linker gewesen, ein Kommunist gewesen, ein Sozialist. Das ist das Gegenteil der Wahrheit, ja. Also die NSDAP, die hat Kommunisten, die hat Sozialisten, Gewerkschafter, Sozialdemokraten verfolgen lassen, zur Zwangsarbeit gezwungen, sie zu Zehntausenden ermordet. Adolf Hitler war nicht links, er war kein Sozialist, er war kein Kommunist, ja, er war rechtsextrem. Und er hat auch nicht viel verstaatlicht, doch das hat Alice Weidel behauptet. Also nicht mal ökonomisch könnte man sagen, dass sie damit recht hat, denn nicht mal die für ihn so wichtige Rüstungsindustrie wurde ja verstaatlicht. Stattdessen wurde enteignet, ja, Minderheiten und Juden wurden enteignet und das dann an großindustrielle Günstlinge Familien gegeben, die bis heute davon profitieren, von diesen Enteignungen und von Zwangsarbeit und zu den reichsten Familien in Deutschland gehören. Neben dem gesellschaftlichen Klima kümmern wir uns noch kurz um das ökologische Klima. Die Emissionen sind 2024 einer Analyse der Denkfabrik Agora zufolge um knapp 3% gesunken. Damit erreicht Deutschland sein Klimaziel. Fehlt aber europäische Vorgaben aus diversen Gründen. Insgesamt hat Deutschland 656 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen. Das sind 3% weniger als im Vorjahr. Die Emissionen wären damit im dritten Jahr in Folge gesunken. Aber Grund dafür sind eben auch die schlechte wirtschaftliche Lage und die milden Temperaturen. Insofern ist die Vergleichbarkeit jetzt auf Jahresebene, auf Jahresvergleich, ja, schwierig. Der Ausbau der Erneuerbaren ist zwar vorangegangen, das stimmt. Gerade bei Energie, gerade bei Gebäuden und Verkehr. Muss aber dringend nachgeholt werden. Ja. Da widersprechen auch die Emissionen oder brechen die Emissionen, die Deutschland da hat, mit den EU-Vorgaben. Und deswegen drohen Strafen. Bis 2030 ja, wird Deutschland, nach dem, wenn man auf die Pfade guckt, wo sie jetzt unterwegs sind, das Emissionsbudget reißen, was die EU vorgibt, und dann drohen Strafzahlungen nach Brüssel oder man muss eben zusätzliche CO2-Zertifikate von anderen Staaten abkaufen, was auch teuer wird. Und deswegen ist da dringender Nachholbedarf und ja, insbesondere die Bereiche Gebäude und Verkehr, das sind die zwei Problembereiche, die Ampel ja in der deutschen Klimastrategie leider ausgeklammert hat, ja, da keine sozusagen sektorscharfen Ziele mehr hat, sondern nur noch sektorübergreifende Ziele für die deutsche Berichterstattung. Für das deutsche Klimaziel ja mittlerweile verfolgt. Das war eine der Dinge, die Volker Wissing als Verkehrsminister vorangetrieben hat. Leider, 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 muss man sagen, denn gerade die sektorscharfe Begutachtung der Klimaziele und der Emissionen hätte dazu geführt, dass man auch sektorscharf Sofortprogramme erlässt für den deutschen Klimaschutz. Und solche Sofortprogramme fehlen Deutschland jetzt einfach, gerade in diesen Bereichen Gebäude und Verkehr. Die Versicherer oder hier der Versicherungskonzern Munich Re erfasst jährlich die weltweiten Schäden durch Fluten und Feuer. Und im vergangenen Jahr betrugen diese Schäden 320 Milliarden Euro. Ja, krass. Davon waren allerdings, und das ist auch spannend, nur 140 Milliarden versichert. Ja? Das heißt, wir haben 180 Milliarden unversicherte Schäden, auf denen irgendjemand sitzen bleibt. Die Schäden steigen übrigens, wenn man das mit der Vergangenheit vergleicht. Im 30-Jahres-Schnitt liegen die jährlichen Schäden bei 181 Milliarden Euro. Im 10-Jahres-Schnitt bei 236 und eben letztes Jahr dann bei den besagten 320. Klimaschutz bzw. unterlassener Klimaschutz und Klimawandel führen zu Kosten, zu einem Kostenhammer, und es ist leider unkontrolliert. wen es trifft, wann es wen trifft und ob da Versicherungen mitspielen und dann für die Schäden aufkommen oder nicht. Das erzeugt ganz viele Härtefälle. Und deswegen ist eben auch Klimapolitik Sozialpolitik. Klimaschutzpolitik, Sozialpolitik. Nicht nur Sicherheitspolitik, sondern auch Sozialpolitik. Das sollte man nicht unterschätzen. Dann die letzte Nachricht. Die 1,5-Grad-Marke wurde 2024 erstmals überschritten. Der menschengemachte Klimawandel schreitet mit beispielsloser Geschwindigkeit voran. Erst 23 verbuchen die Wetterstationen des Deutschen Wetterdienstes allein hierzulande das wärmste Jahr seit Messbeginn. Und 2024 übertrifft auch diesen Rekord. Die Erderwärmung findet auf unserem gesamten Erdball statt, nicht nur vor unserer Haustür. Jedes Jahr der letzten Jahrzehnte gehörte zu den wärmsten, zu den 10 wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen. So Samantha Burgess, stellvertretende Direktorin des Copernicus-Klimawandeldienstes. Diese hohen globalen Temperaturen haben zusammen mit den Rekordwerten des atmosphärischen Wasserdampfs im Jahr 24 zu noch nie dagewesenen Hitzewellen und starken Regenfällen geführt, die Millionen von Menschen in Not bringen. Ja, das wäre, da wäre dringend auch ein bisschen mehr Realismus angebracht. Die deutsche Regierung hat in der Pressekonferenz trotzdem gesagt, sie würde weiter an dem 1,5-Grad-Ziel festhalten, während man es gerade ja überschreitet. Das ist eigentlich ziemlich klar, 1,5 Grad, ja. Es ist fast nicht mehr zu schaffen, da vielleicht ein bisschen mehr Realismus. Denn das Problem ist, wenn jetzt wenigstens gesagt würde, wir halten daran fest und um daran festzuhalten, machen wir die und die Maßnahmen und auf der nächsten Klimakonferenz kommen wir mit so und so viel Geld und wollen die anderen Staaten zu diesen Maßnahmen bringen, wäre ja eine gewisse Glaubwürdigkeit dahinter. Wir sehen aber ja eher ein Backlash in Sachen Klimaschutzpolitik. Erst recht jetzt, wenn wir einen Rechtsruck nach der nächsten Wahl bekommen, wenn es der Kanzler dann Friedrich Merz heißt, ja, wenn Wärmepumpen beispielsweise, Förderprogramme für Wärmepumpen gekürzt werden. All das wird die Situation ja verschärfen. Insofern besonders glaubwürdig ist es dann nicht, wenn man einfach sagt, man hält an dem Ziel fest, bei dem offensichtlich wird, dass man es gerade im Begriff ist, zu reißen. Letzte Woche zu Gast im Interview bei Thilo war neben dem linken Spitzenkandidat Jan van Aken. Sehr empfehlenswertes Interview übrigens und wird nicht das letzte Spitzengespräch bleiben. Ja, so viel sei mir schon mal angekündigt. Auch die DGB-Chefin Yasmin Fahimi zu Gast und wir schauen mal auf einen Part, der sehr gut zu dem passt, was wir heute besprochen haben, nämlich was sie aus Gewerkschaftsperspektive zur Abschaffung von Feiertagen, zur Schuldenbremse, zum Bürgergeld und eben zu diesem Krankenstand so sagt. Wir gehen mal rein.
Auf der Zielgeraden habt ihr ein paar aktuelle Themen jetzt im Wahlkampf. Da möchte ich jetzt mal die Meinung der DGB-Vorsitzenden hören. Erstes Beispiel Feiertage. Es ist gerade ganz aktuell. Wegen schlechter Wirtschaftslage wollen die Spitzenverbände der Wirtschaft zum Beispiel den Frauentag als Feiertag abschaffen oder dass Feiertage in Deutschland auf Sonntage verlegt werden. Unterstützt ihr das?
Nein.
Warum? Wollt ihr nicht unsere Volkswirtschaft stärken?
Doch, aber das ist nicht der Weg. Warum? Und ich kann strukturelle Herausforderungen, die dieses Land genug hat. Wir haben darüber noch nicht umfangreich gesprochen, aber ich will es kurz ansprechen. Wir müssen unsere Wirtschaft und Gesellschaft modernisieren und dekarbonisieren. Wir haben ein Fachkräftepotenzial, das wir mobilisieren müssen. Mhm. Es hat Fehlentscheidungen in einigen Branchen gegeben, Stichwort Automobil. Wir müssen die Digitalisierung voranbringen. Das alles sind strukturelle Themen. Es sind Fragen der Investitionen von der öffentlichen Hand, aber auch von der Privatwirtschaft, die hier sichergestellt werden müssen, die zielgenau sein müssen. Und diese generalistischen Antworten aus der neoliberalen Mottenkiste beantworten keinerlei dieser strukturellen Fragen, sondern sind einfach nur der Versuch, im Windschatten wirtschaftlicher Herausforderungen jetzt einmal mit der Abrissbirne durch unsere sozialen Rechte zu gehen.
Da sind wir gerade bei Investitionen und Strukturen. Ihr fordert die Abschaffung der Schuldenbremse.
Naja, wir fordern vor allem eine deutliche Reform der Schuldenbremse. Nee. Wir wollen die Einführung einer...
Ihr sagt, wir fordern die Abschaffung der Schuldenbremse, mindestens aber ihre Reform. Ja. Das hört sich ein bisschen anders an.
Ja, aber mir geht es jetzt vor allem um die Reform der Schuldenbremse. Wir wollen eine goldene Regel. Das heißt, wir wollen auch nicht eine Reform der Schuldenbremse, wo man einfach beliebig wieder Schulden machen kann, sondern wo man klar definiert,
ja, vorher auch nicht,
was wirkliche Investitionen sind, ja, von aus denen morgen mehr Wachstum, mehr Wohlstand, mehr Einkommen halt eben auch generiert werden können.
Daran sieht man an dieser Position, wie getrieben von der konservativen Auffassung zum Thema Schulden selbst Progressive, selbst Gewerkschaften, die selbst als Sozialdemokratin ja auch ist, ja. Sie sagt hier, oh nee, Abschaffung, nee, das will ich nicht, ja. Das haben wir zwar mal irgendwo geschrieben, aber bei mir geht's lieber um eine Reform, denn Schulden, ja, die sind schon grundsätzlich schlecht, deswegen nicht Schulden für alles, sondern nur Schulden für das, was Wachstum erzeugt. Die Konsequenz aus dieser Aussage ist aber, sie sagt, also Schulden, um Schulen von außen zu sanieren, ja, um neue Lehrer einzustellen, aber nein. Und zuletzt war ja Daniel Günther hier bei Junge Naiv zum Interview zu Gast. Und er hat ganz klar gesagt, wegen der Landesschuldenbremse kann ich keine Lehrer anstellen. Ja, ich würde gerne mehr Lehrer anstellen, aber mir fehlt das Geld. Und auch das hemmt natürlich Wachstum, auch das hemmt Wohlstand. Ja, auch Lehrer sind eine Investition in die Zukunft, aber eben nicht nach buchhalterischer, haushalterischer Sicht. Ja, da ist Lehrer anzustellen, eine Personalausgabe beziehungsweise eine Konsumausgabe und eben keine Investition.
Und dafür brauchen wir eine goldene Regel. Die brauchen wir auch nochmal aus doppeltem Grunde, weil wir einen riesen Investitionsstau haben. Wir leben seit 20 Jahren aus der Substanz. Das heißt, unser volkswirtschaftliches Vermögen wird immer kleiner und kleiner, weil wir noch nicht einmal mehr die genügenden Erhaltungsinvestitionen tätigen. Ob das beim Verkehr ist, ob das bei den Schulgebäuden ist, ich muss die Latte, glaube ich, jetzt gar nicht aufzählen. Und dann ist noch nicht berücksichtigt, dass wir eben Modernisierungsinvestitionen brauchen. In Stromtrassen, in Wasserstoffstrategie, in Digitalisierung, in Ladeinfrastruktur für Elektromobilität. Und. Und deswegen, in einer konjunkturellen Krise zu sparen, ist Gift. In einer strukturellen Krise zu sparen, ist die Demontage volkswirtschaftlicher Substanz und in unserem Land insbesondere auch der Industrie. Das können wir uns so nicht weiter leisten.
Deswegen sagt ja sogar der Bundesverband der Industrie, bitte 400 Milliarden Euro zusätzlich investieren in den nächsten 10 Jahren und gerne oder bitte auch dafür Schulden machen. Christian Lindner hat zuletzt Robert Habeck bei einem ähnlichen Vorschlag attestiert, er sei von den ökonomischen Realitäten losgelöst. Ja, hängt um eine halbe Billion bis 2030. Ungefähr so die Stoßrichtung, wie der Bundesverband der Industrie loslässt. Und das zeigt ganz gut, es verschiebt sich gerade so ein bisschen was. Das nämlich also Gewerkschaftspositionen, linkere Positionen mit denen der Bedürfnissen der Industrie immer mehr zusammenpassen. Denn die profitieren natürlich auch nicht von einer maroden Infrastruktur. Ja, also wenn deren LKWs im Stau stehen, wenn es nicht genug günstige Energie gibt, dann werden die halt, wenn der Nachwuchs in marode Schulen gehen muss, Schulen, Berufsschulen, wenn Kita-Plätze fehlen, wenn die Beschäftigten deswegen nicht dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, dann ist das natürlich für die auch von Nachteil.
Und wir schieben einen riesen Schuldenberg von fehlenden Investitionen auf die nächste Generation. Das ist unverantwortlich.
Ihr sagt ja auch, wir fordern eine öffentliche Investitionsoffensive in die Infrastruktur und Daseinsvorsorge wie bezahlbares Wohnen, Bildung, Gesundheit, Mobilität, Digitalisierung, Klimaschutz. Weil du ja gerade die Schulgebäude angesprochen hast, heißt das denn, ihr seid dafür, irgendwie Schulden zu machen oder zu investieren in Schulgebäude, aber nicht in Lehrer, also
doch,
Personal.
Doch, beides. Also wir müssen in Bildung insgesamt investieren. Nur da sind ja unterschiedliche Ebenen verantwortlich.
Aber Personal würde ja nicht in diese goldenen Regeln fallen, ne?
Nein, aber das stimmt. Mhm. Aber wenn wir die Regelhaushalte, und es hat ja nicht nur der Bund eine Schuldenbremse, sondern ja auch die Bundesländer. Mhm. Und wenn wir eine solche goldene Regel einführen, dann heißt das ja auch, dass wir die Regelhaushalte entlasten. die tätigen ja, machen ja Investitionen. Sie machen sie halt nur viel zu gering und zu Lasten eben zum Beispiel von eigentlich Pflichtaufgaben, die sie hätten aus unserer Sicht, wie zum Beispiel ausreichend Lehrer oder auch zum Beispiel ausreichend Polizisten einzustellen oder Staatsanwälte oder was auch immer. Ja. Also alles Mögliche, auch im öffentlichen Dienst. So, und da wird gespart, 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 damit man halt zum, irgendwelche Mindestinvestitionen überhaupt noch ermöglichen kann. Und da brauchen wir eine Entlastung auch der Regelhaushalte, dass einmal dieser Wumms an Investitionen und Investitionsstau aufgelöst werden kann, damit wir wieder in einen Normalbetrieb finden und damit wir halt eben auch genügend Luft haben, um eben zum Beispiel auch solche Fragen in der Bildungspolitik anzusprechen, wie genügend Lehrerinnen und Lehrer.
Das stimmt übrigens nicht, indem, wenn die goldene Regel so definiert wird, wie sie die meisten Ökonomen definieren, auch Achim Truger als Wirtschaftsweiser sie definiert, nämlich in dem Sinne, als dass Nettoinvestitionen nur von der Schuldenbremse ausgeklammert werden. Also Nettoinvestition ist, was investiere ich brutto? All das Geld, was investiert wird, minus die Abschreibungen, den Wertverfall auf die gesamte bestehende Infrastruktur und das, was dann überbleibt. Ja, das bedeutete aber, Ersatzinvestitionen würden weiter Spielräume im normalen Haushalt blockieren. Ja, wenn nur Nettoinvestitionen ausgeklammert würden, würde das jetzt beispielsweise, wir haben jetzt irgendwie 3, 4, 5 Milliarden oder so Nettoinvestitionen im nächsten Haushalt geplant. Nur die würden von der Schuldenbremse zusätzlich ausgeklammert, nicht die gesamten Bruttoinvestitionen, ja, jetzt nur auf den Bund bezogen. Es bräuchte also eine brutto-goldene Regel, nicht eine netto-goldene Regel, das ist sehr wichtig. Die alte Schuldenbremse war eine quasi brutto-goldene Regel und damit viel progressiver als das, was mit netto-goldener Regel so vorgeschlagen wird.
Anderes Thema Bürgergeld. Ich meine, ich gebe einen berühmten Clip mit dir, wo du da irgendwie mit Christian Dürr auf dem Arbeitgebertag oder so sitzt und sagst, Bürgergelddebatte, das ist eine Scheindebatte, warum reden wir darüber? Kannst du mir mal als SPDlerin, als ehemalige Generalsekretärin erzählen, warum die SPD denn da auch immer so hart ist? Man ist gerade von heute, Klingbeil, der aktuelle SPD-Vorsitzende, fordert harte Reaktionen des Staates bei Schwarzarbeit von Bürgergeldempfängern. Mhm. Und gleichzeitig liest man heute gerade im Spiegel, dass Schwarzarbeit eigentlich das Problem derjenigen ist, die viel Geld verdienen. Je höher, da gibt es eine Studie, je höher das Einkommen, desto eher wird schwarz gearbeitet. Und deine SPD und die Politik stürzt sich auf die Schwächsten. What the fuck?
Ja, das stimmt. Also erzähl das mal Lars. Aber ich kann dir das, ich will das gar nicht als SPDlerin beantworten, sondern tatsächlich auch als DGB-Vorsitzende. Also ich glaube, man muss jetzt fairerweise sagen, es ist die SPD gewesen, die den Arsch in der Hose hatte, tatsächlich jetzt diese Reform vorzunehmen. Und die Reform des Bürgergelds ist aus meiner Sicht, aus der gewerkschaftlichen Sicht, vor allem eine gewesen, auch für die Beschäftigten. Das hört sich jetzt vielleicht komisch an. Aber was sie gemacht haben, ist ja zu sagen, die Fehler der Vergangenheit, wir haben über die Agenda 2010 gesprochen, waren ja gegenüber den Beschäftigten vor allem auch, dass auf einmal die nach einem Jahr aus ihrer Sicht in Sozialhilfe plumpsten. Das war dann nicht mehr Sozialhilfe, das war dann Hartz IV, aber egal. So, und damit war alles an Schonvermögen, an Niveau von Arbeitslosengeld und war alles weg. Und das hat die SPD mit der Bürgergeldreform versucht zu heilen, hat sie auch gemacht. Und das wird auf einmal diskreditiert, als jetzt wird in allen alles hinterhergeschmissen. Eigentlich ist es so, wenn heute jemand arbeitslos wird, ist es nach wie vor so, dass er auf das Arbeitslosengeld und den Schutz der Arbeitslosenversicherung nur ein Jahr lang Anspruch hat. Ja. Es sei denn, er ist weit über 50, dann gibt es ein bisschen längere Zeiten. So. Und dann gilt für ihn eben auch dieses Regime. Und deswegen hat man richtigerweise gesagt, wir machen in der Übergangsphase nochmal ein anderes Schirmvermögen und wir nötigen die Leute nicht sofort, vor allem vor dem Hintergrund der Wohnungsmarktlage in Deutschland, dass sie dann doch wohl möglich wegen 2,50 Euro die Wohnung wechseln müssen. Das ist eigentlich als Schutz gedacht gewesen, wird jetzt aber diskreditiert. So, und das zweite Wesentliche ist, dass es vor allem um Qualifizierung geht. Wir haben von den 4,5 Millionen Bürgergeldbeziehern, wenn du alles abziehst, an Kinder und Jugendlichen, die da drin sind, an Leuten, die Angehörige pflegen und, die sich gerade in Ausbildung befinden, wenn du die alle abziehst, bleiben 1,7 Millionen übrig, die tatsächlich real dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Mhm. 2/3 davon haben keine Ausbildung. Was glauben wir, wie nachhaltig wir die in den Arbeitsmarkt integrieren können? Und das ist das zweite Hauptelement gewesen, diese
Man muss jetzt allerdings auch dazu sagen, dass es viele offene Stellen gibt, die keine Ausbildung, keinen Abschluss erfordern. Ja, Hunderttausende erfordern keinen Abschluss. Also wird immer so getan, als sei das das allergrößte Problem. Und es ist ein Problem. Ja, deswegen ist zum Beispiel für mich fraglich, warum diese 75 Euro Weiterbildungsprämie, die mit der einen Computerkurs beispielsweise gemacht hat, ja, ein Excel-Kurs oder so, warum das jetzt schon wieder gestrichen wurde. Ja, das ist genau das, was man ja damit, wie man das bekämpft. Oder dieser Vermittlungsvorrang, der jetzt irgendwie de facto wieder eingeführt wird, der mit dem Bürgergeld ja eigentlich abgeschafft werden sollte. Warum man das jetzt irgendwie, das widerspricht sich alles, ja. Nur immer so zu tun, ah, Bildung, 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 Qualifizierung, Qualifizierung ist alles, ja. Nicht unbedingt.
Qualifizierungs- und Fördermaßnahmen zu unterstreichen. Jetzt gibt es seit einem Jahr eine aufgeregte Debatte darum, dass angeblich allen möglichen Leuten Geld in den Rachen geschmissen
wird. Und man muss natürlich auch noch sagen, im Bürgergeld ohne Ausbildungsabschluss sind auch viele Leute, die haben jahrelang in irgendeinem Betrieb gearbeitet, ohne formal einen Ausbildungsabschluss zu haben, aber haben natürlich da Betriebserfahrung, haben de facto damit Ausbildungen durchlaufen, ja, aber diese Abschlüsse halt eben nicht, ja, also was ist heute, sind Abschlüsse natürlich auch nochmal viel mehr wert als jemand, der vor 30 Jahren, 40 Jahren ins Berufsleben gestartet ist, ja, und vielleicht mit Hands-on-Mentalität gleich losgelegt hat.
Müssen wird. Und dass das alles ungerecht ist und da werden irgendwelche Einzelfälle hochgezogen. Mhm. Meine Interpretation ist, dass die SPD sich zum Teil davon natürlich auch verfolgt fühlt und sagt, okay, jetzt müssen wir aber auch deutlich machen, dass bestimmte Dinge natürlich nicht gehen. Und
ja, es ist der Rechtsruck in der Debatte, ne?
Ja, ich sag dir auch als Gewerkschafterin, sage ich, natürlich, wer den Sozialstaat missbraucht, muss bestraft, muss sanktioniert werden. Ist doch gar keine Frage.
Ja, aber wir reden über
einen so kleinen Mini-Anteil. Wir reden über 0,4% Totalverweigerer.
Aber warum stürzt sich die SPD nicht hin und sagt,
musst du die SPD fragen.
Die FDP und Union über Schwarzarbeit beim Bürgergeld redet, warum sagt dann die SPD nicht? Ja, warum reden wir nicht über Schwarzarbeit da, wo es tatsächlich ein Problem ist, bei denen
warum reden wir nicht über die Steuerhinterzieher in Deutschland, die in dreistelligen Milliardenbeträge ständig das Geld irgendwo ins Ausland verschiffen?
Hör ich
und nicht
nix.
Nur bei uns, sondern auch woanders keine Steuern
Hör
zahlen.
Hör ich nix.
Ja.
Anderes Thema, ich bin mir sicher, das ist ein seid ihr Fan davon. Der Allianzchef hat gefordert, Lohnzahlungen am ersten Krankheitstag zu streichen. Oder die FDP fordert einen Bonus für jeden Monat ohne Krankmeldung. Gute Sache?
Nee, alles Quatsch.
Ja, aber dann sind die Leute weniger krank und arbeiten.
Ja, ja. Weniger krank sind sie, wenn sie gute Arbeitsbedingungen haben. Weniger krank sind sie, wenn sie nicht zur Arbeit krank getrieben werden, was nämlich der Fall ist. Wir haben enorme Überlastungsanzeigen in den Bereichen. Ich habe ja ein paar schon genannt, wo ständig Zusatzschichten gefahren werden. In den Krankenhäusern, in den Altenpflegeheimen, bei der Polizei, beim Paketdienst. Ich kann die Branchen gar nicht alle aufzählen. Also wir haben enorme Überlastungen. Wir haben das Phänomen des sogenannten Präsentismus. Das heißt, viele Menschen gehen krank zur Arbeit, schleppen sich hin, stellen dann fest am Ende der Woche, Mist, so funktioniert das nicht, jetzt bin ich noch kränker und melden sich montags krank. Ja, das ist nicht ungewöhnlich. Ja. Aber mit der Folge, dass sie dann vor allem in der Regel noch länger krank sind. Mhm. Das heißt, jeder vernünftige Arbeitgeber ist gut beraten, jetzt hier nicht so eine Misstrauenskulturdebatte anzufangen, sondern zu sagen, wer krank ist, ist krank und bleibt zu Hause und steckt mir nicht noch zusätzlich die Belegschaft an.
Vor allem während ja gerade, also eher Entlastungswellen von Seiten der Arbeitgeber kommen, Arbeitslosigkeit steigt, offene Stellen werden weniger, Kurzarbeit steigt, als dass sie sagen, ne, nochmal, wir haben die Auftragsbücher so voll, wir müssen so viel produzieren, wir brauchen jetzt jeden Finger, den wir gebrauchen können. Ja, das ist ja nicht die Ausgangslage.
Und macht mir womöglich noch irgendwelche Fehler bei der Arbeit. Das alles ist am Ende teurer, als wenn ich noch einen Krankentag mehr zahle.
Aber das passt doch, diese ganze Misstrauenskultur, wie du das genannt hast, von Arbeitgeberseite, passt doch, ich erinnere mich gerade, weil wir Drosten letzte Woche hatten, mit dem Homeoffice. Ja. In anderen Ländern gab es eine Homeoffice-Pflicht. Also in Corona-Zeiten und so weiter. In Deutschland haben wir das nicht bekommen. Das wurde mir auch so erklärt, dass die Arbeitgeberseite so halt Misstrauen hat und sagt, na, die Leute arbeiten ja zu Hause nicht so sehr wie im Office.
Naja, das wird jetzt behauptet, dass manche haben dann aber auch entdeckt, dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist, weil sie sich dann Bürokosten sparen können.
Ja, aber diese Misstrauenskultur scheint ja...
Ja, ich will mal... Hast ja vorhin Bezug genommen auch auf meine politischen Wurzeln. Ich will mal eins sagen. Wir sind ja jetzt mitten im Bundestagswahlkampf. Mhm. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schaut euch genau an und hört genau zu, wer was in diesem Land wie will. Mhm. Leistung muss sich wieder lohnen. Das hatten wir unter Helmut Kohl schon mal. Und die Folge war Steuererhöhung für den normalen Beschäftigten und Sozialkahlschlag. Hört genau hin, wer was fordert. Es gibt eine Diskussion, in der die arbeitende Bevölkerung in diesem Land als zu faul, zu krank, zu teuer bezeichnet wird.
Ich erinnere noch an Carsten Linnemann, ja, CDU-Generalsekretär, der ja öffentlich gefordert hat, Deutschland muss sich wieder anstrengen, es braucht wieder eine Leistungskultur. Was für eine Verhöhnung von all denjenigen, die jeden Tag hier viel leisten, und zwar deutlich mehr als ein CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, ja, die Menschen pflegen, die Kinder erziehen, die Busse fahren, was auch immer machen in diesem Land, ja, sich körperlich, mental anstrengen und eben nicht nur von Ämtern leben, die sie per Handschlag und Netzwerken bekommen haben. Ja? Also was für eine Verhöhnung der Malocherinnen.
Länger arbeiten bis zur Rente, mehr Überstunden machen, krank zur Arbeit gehen, weniger blau machen und überhaupt mal ein bisschen auf Lohnerhöhung und Renten verzichten. Interessanterweise sind das die gleichen Leute, die dann erzählen, wir brauchen eine Befreiung des Unternehmertums. Ein unglaublicher Vertrauensvorschuss gegenüber allen Unternehmern, die ausnahmslos...
Ja, ne, also Christian Lindner, der beispielsweise sagt, alle Berichtspflichten mal streichen als Experiment und mal gucken, welche uns fehlen. Unternehmenssteuern für alle runter, damit die wieder investieren. Ob die investieren? Vielleicht sparen die auch einfach nur, ja, und freuen sich der höheren Gewinne.
Los in diesem Land. Risikobereit, innovativ, leistungsbereit sind. Mhm. Das ist ein sehr krudes Menschenbild. Und deswegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin für ausbalancierte Machtverhältnisse. Ich bin sehr dafür, mit Arbeitgebern gemeinsame Lösungen zu finden. Aber wenn man solche Menschenbilder konstruiert, ist bei mir Ende Gelände. Und deswegen muss man diese ganzen einzelnen Nadelstiche, die da seit Monaten kommen, und das geht ja wöchentlich. Ja. Die muss man sich sehr genau anschauen. Und das, was Herr Bethe da macht, das ist der Chef der Allianz Versicherung in Deutschland. Ein Versicherer, der auf das Vertrauen dieser Menschen in diesem Land doch setzt. Die will er doch alle versichern. Und argumentiert dann so. Im Übrigen wäre der gute Mann gut beraten, wenn er halt einfach, wie ich vorhin schon gesagt habe, mal weiterlesen würde. Die Wahrheit ist nämlich, dass wir gar keinen höheren Krankenstand haben, sondern dass diese Meldungen der Krankenkasse ein rein statistisches Phänomen sind. Wir haben halt bisher immer die gelben Zettel gekriegt. Einen haben wir beim Arbeitgeber abgegeben und einen haben wir theoretisch bei der Krankenkasse abgegeben. Viele haben Letzteres gar nicht gemacht. Weil sie gesagt haben, ich bin jetzt 3 Tage krank mit einem Schnuppen und dann gehe ich sowieso wieder zur Arbeit, weil das wird ja erst relevant, wenn es um die Lohnfortzahlung bei Langzeiterkrankungen geht, wo die Krankenkasse dann halt einspringt. Und deswegen haben viele den Zettel gar nicht abgegeben. Mit der elektronischen Krankmeldung wird jetzt aber jeder einzelne Krankentag automatisch an die Krankenkasse gemeldet. Ja, dann geht natürlich rein statistisch die Zahl rauf. aber nicht der tatsächliche Krankenstand. Und die OECD-Studien, die es als Vergleichsstudien gibt, beweisen das auch, dass das eben nicht der Fall ist. Und deswegen ist das wirklich richtig unverschämt, jetzt daraus so eine Debatte anzuzetteln.
Ja, das war ein sehr gutes Plädoyer dafür. Diese Misstrauensdebatte, die wir auch hier häufig im Briefing besprechen und die natürlich auch das ökonomische Ziel hat, ja, Entlastung für Arbeitgeber, Belastung für Arbeitnehmer, dessen sich bewusst zu sein, ja, wann kommt jetzt da ein neuer Nadelstich und wie reiht er sich ein in die Gesamtdebatte? Letzter Punkt, Yasmin Fahimi wurde angesprochen auf die Öffentlichkeitsarbeit der Gewerkschaften. Die ist natürlich auch wichtig, um selber in der Debatte vorzukommen und auch Gegennarrative zu platzieren, ja, für eine Vertrauenskultur gegen diese Misstrauenskultur. Und das war ihre Antwort.
Warum ist die Öffentlichkeitsarbeit der Gewerkschaften so dürftig, fragt jemand, der offenbar den Gewerkschaften nahesteht. Und ein anderer, like-minded, fragt, warum ist die Online-Präsenz des DGB so schlecht? Die DGB-Gewerkschaften haben in der Summe 5,5 Millionen Mitglieder. Und warum dümpeln dann die einzelnen Kanäle bei weniger als 10.000 Nutzern, während Organisationen wie AfD und andere auf TikTok millionenfache Propaganda betreiben können?
Eine sehr wichtige Frage.
Erfolgreich.
Das ist leider so. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, die AfD macht quasi den ganzen Tag nichts anderes, als sich auf diesen Kanälen zu bewegen. Also ein ganz überwiegender Teil ihrer Ressourcen geht nicht in politische Arbeit, in Gremienarbeit, in was auch immer oder in Facharbeit, sondern sie konzentrieren sich vollständig auf die Social Medias und dort natürlich mit ihren Provokationen auch entsprechend lautstark zu sein, was durch Algorithmen wie bei TikTok oder so auch nochmal besonders befördert wird. Damit zu vergleichen, ist so eine Sache. Aber unser eigener Auftritt ist in der Tat verbesserungswürdig. Ich bin aber ein bisschen stolz darauf, dass wir als DGB in den vergangenen 2 Jahren, finde ich, einen richtigen oder in den letzten 1,5 Jahren insbesondere einen richtigen Sprung nach vorne gemacht haben. Wir haben einen sehr guten Relaunch unserer Website gemacht.
Dieser Satz ist so 2005. Wir haben jetzt eine bessere, übersichtlichere Website. Das ist sowas von nicht 2025. Jeden Tag erzielen AfDler, erzielen andere, in Anführungszeichen rechte Influencer auf Social Media mit ihren Inhalten hunderttausende, millionenfache Aufrufe, sich derweil über eine neue Website zu freuen, ist wirklich an der Zeit vorbei und wird auch der Verantwortung nicht gerecht, ja. Und ist aus meiner Sicht auch eine wichtige Erklärung dafür, dass jetzt neben, sag ich mal, den Debatten, die in Zeitungen, die in Talkshows geführt werden, auch in den sozialen Medien Gewerkschaften mit Gewerkschaftsthemen und mit Gewerkschaftsnarrativen nicht vorkommen.
Kann ich nur empfehlen, die ist jetzt sehr viel übersichtlicher geworden, wenn man etwas sucht. Wir sind aber auch vor allem dabei, in der Tat bei den Social Medias sehr viel aktiver zu sein und auch vielleicht nicht ganz so langweilige Memes zu machen, sondern ein bisschen auch was Frecheres zu machen. Ich finde, da haben wir uns schon verbessert. Auch die Hans-Böckler-Stiftung macht mit ihrer ganzen Studienarbeit eine sehr viel bessere Öffentlichkeitsarbeit als noch vor einigen Jahren. Und mein Anliegen ist eigentlich auch, dass wir nicht so sehr in der Logik denken, was wir als Organisation quasi mit hauptamtlicher Kraft machen. Da muss man solide und gut sein, da haben wir auch Verbesserungsbedarf. Aber mein Interesse ist vor allem, dass die vielen, vielen Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, die wir ja ehrenamtlich bei uns haben, viel aktiver sind und dass wir sie darin unterstützen. Und damit haben wir angefangen, dass wir so ein Influencer-Netzwerk aufgebaut haben. Das sind also einfach nur Mitglieder, die selber schon aktiv sind im Netz und die wir so ein bisschen unterstützen. Denen geben wir Informationen, die können sie nutzen oder auch nicht. Die machen trotzdem alle ihre eigenen Beiträge. Aber dass daraus eigentlich die Kraft der vielen entsteht, und nicht nur aus der Logik, was wir so zentral irgendwie in unserer Öffentlichkeitsarbeit machen.
Also zusätzlich zu diesem Satz mit der Website halte ich auch diese Erklärung. Die Hauptamtlichen, na, die haben da leider keine Zeit für, weil die machen Gremienarbeit. Also müssen es die Ehrenamtlichen machen. Und da haben wir jetzt so ein Netzwerk und Einzelleute machen es ganz dezentral. Und vielleicht kommt da ja was Gutes raus. Und wir machen ein bisschen mehr als freche Memes. wirklich, wirklich, wirklich ein Eingeständnis des Scheiterns, ja? Denn es muss natürlich genau andersrum sein. Der DGB muss seine Gelder, die Gewerkschaften müssen ihre Gelder, ihre Mittel, ihre Ressourcen, ihre Büroräume, ihre Medienkompetenz nutzen, um Gewerkschaftsinfluencer strategisch zu unterstützen, gewerkschaftsnahe Influencer mit finanziellen Ressourcen, mit Mitteln, mit Know-how und so weiter auszustatten, damit die groß werden. Einfach zu sagen, oh, da machen die Ehrenamtlichen, ja, die kein Geld bekommen, übrigens, das wären ja Ehrenamt und nicht Hauptamt, und wir hoffen darauf, dass das funktioniert, das ist keine Strategie. Ja, es ist Ausrede, aber es ist eben eine grottige Ausrede, es ist eine schlechte Ausrede. Also, Thema Social Media, vergeigt der DGB, und wenn die Chefin so über Social Media spricht, weiß man auch warum. Es ist ein hartes Urteil, ich weiß, aber nur dieses Urteil wird diesen Antworten jetzt im Bereich auf Öffentlichkeitsarbeit und Social Media gerecht. Dass sie dafür kein Geld haben. Ja, Social Media Arbeit ist ja nicht besonders teuer. Ja, weniger Plakate drucken, meinetwegen weniger Printmagazine drucken und schon hat man Geld dafür da. Den Rechten, den Gegnern, den Arbeitgebern, den Konservativen, das Feld zu überlassen, das reichweitenstarke Feld Social Media, kann aus Sicht der Gewerkschaft ja also nicht das Ziel sein. Das ist im Gegenteil, ja. Also man verliert da. Man nimmt nicht teil an der öffentlichen Debatte. Man kann seine Punkte nicht platzieren. Man kann seine Themen nicht setzen. Und. Und deswegen, also, das halte ich für eine sehr, sehr große strategische Fehleinschätzung. Damit haben wir die Themen der Woche besprochen. Fragen gibt es diese Woche nicht. Nächste Woche gibt es aber einen Fragenteil. Und zwar nehme ich 5 Fragen, die unter diesem Video hier platziert werden. Also, wenn ihr Fragen habt zu der Sendung heute im Allgemeinen, zu Wirtschaft, Politik, was auch immer, dann stellt sie gerne unter das Video. 5 Stück davon werde ich in der nächsten Sendung aufgreifen. Wir sehen uns also nächsten Montag wieder. Wie immer, ab 19 Uhr. Wenn euch die Sendung gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn ihr ein Like da lasst, wenn ihr ein Abo da lasst. Wenn ihr Jung und Naiv unterstützen wollt, seht ihr gleich im Abspann, wie das geht, oder unten in der Videobeschreibung. Die Hinweise für den Kalender wiederhole ich nochmal. Und zwar gibt es am Dienstag ein Interview mit Birgit Mahnkopf, Politikwissenschaftlerin, zum Thema grünes Wachstum. Am Donnerstag mit dem Klimawissenschaftler Mujib Latif zum Thema Klimaschutz, ja, ergibt sich ja von alleine. Und neben dem Spitzengespräch von Thilo mit Jan van Aken, Spitzenkandidat der Linken, so viel kann ich schon mal sagen, wird es weitere solche Spitzengespräche geben. Insofern seid gespannt, wenn ihr ein Abo hier da lasst und die Glocke aktiviert, verpasst ihr keines dieser Spitzengespräche und natürlich auch keines der nächsten Wirtschaftsbriefings. Wer Jung und Naiv längst unterstützt, seht ihr jetzt gleich im Abspann. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.